Früher habe ich immer gesagt, ich fühle mich am allerlebendigsten, wenn ich von der Klippe springe und ich weiß, was auf mich zukommt. Und das ist immer so dieser Kick gewesen, den ich irgendwie gebraucht habe, ja. Dieses Versuchen, das Unmögliche zu erreichen und irgendwie auch zu schaffen. Das ist jedes Mal bei mir mit diesen Erlebnissen mit Gott so, dass ich zum Beispiel losgehe und ich weiß ja nicht, wo ich hinkommen werde. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf den Turm gehen soll. Ich spüre nur, es ist jetzt das Richtige, das und das zu tun. Und dann am Ende segnet es Gott so krass und keine Ahnung, das finde ich einfach unglaublich und das ist so viel mehr erfüllender. Das steht ja irgendwo in Johannes 10, Vers 10, dass Jesus ein Leben in Fülle schenkt. Und dieses Leben in Fülle erleben wir also wirklich so krass und auf so eine übernatürlich geniale Art und Weise, wo ich sage, das kann mir keine Klippe geben, das kann mir keine 50 Millionen Abonnenten auf YouTube und 50 Millionen Likes geben, was Gott einem so geben kann. Ne?
Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der 5. Folge spreche ich mit Philipp und Johannes Mickenbecker. Die Zwillinge sind 23 Jahre alt und haben über 1 Million Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal The Real Life Guys. Ich spreche mit den beiden über Gott, die YouTube-Welt und Feuer, das vom Himmel fällt. Die Brüder aus Südhessen sehen nicht nur gleich aus, sie klingen auch so. Und ihr junges Alter merkt man ihnen direkt an. Sie sprechen mit viel Tempo und Anglizismen. Und dann ist da noch ein Bembel, mit dem man Apfelwein ausschenkt. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr direkt zu Beginn des Gesprächs. Viel Spaß mit Philipp und Johannes Mickenbecker.
Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
Okay, sehr cool.
Aufnahme läuft und ich habe heute 2 ganz besondere Gäste, mit denen ich sprechen darf. Und das sind Zwillinge. Und ich habe den beiden ein Geschenk mitgebracht und das dürft ihr jetzt gerne mal auspacken.
Okay, ich bin schon richtig gespannt.
Genau, dann könnt ihr...
Ein großer brauner Karton, mal sehen, was da drin ist.
Okay. Und dann können gleich alle erfahren, mit wem wir hier sprechen. Also der Titel verrät es leider eh, aber vielleicht habt ihr auf Play gedrückt und wisst nicht. Also die wühlen jetzt gerade in diesem Karton, da ist irgendwie ein Haufen Verpackungsmüll.
Wenn da eine Badewanne drin wäre, würde mich nicht wundern, aber...
Nee, eine Badewanne ist also nicht drin.
Aha, oh nice. Eine Karaffe.
Dreh mal ein bisschen, pass auf. Ich spreche heute mit denen, die gucken gerade so völlig irritiert, ich spreche heute mit den Bamble Brothers, yeah.
Nice.
Und für alle, die sich fragen, die Bamble Brothers, hä, was? Keine Angst, also wir sprechen mit den Real Life Guys.
Nice.
Und ich habe denen aber einen Bamble mitgebracht, weil wir sind ja hier in Südhessen. Ja?
Richtig,
und,
richtig nice.
Und Bamble ist eben das Ding, wo Apfelwein draus getrunken wird.
Sehr geil. Ich habe gerade das Ding gesehen, ich denke so, hä, was hat es damit auf sich? Und dann sehe ich erst den Schriftzug, sieht übelst professionell aus.
Ja, also richtig geil,
aber richtig cool gemacht.
Und jetzt kommt natürlich
unser Name also, drin.
Ihr seid super, super nett, weil ihr habt es natürlich auch sofort gesehen wie ich. Ich habe es gestern bekommen per Post. Eigentlich sollte es erst später zugestellt werden. Und wir mussten ja diesen Podcast vorziehen und ihr sagt uns bestimmt auch nochmal gleich, warum. Und ich dachte mir so, das gibt's ja nicht, jetzt ist dieser Bembel nicht rechtzeitig geliefert. Aber er kam gestern trotzdem doch noch rechtzeitig ran.
Perfekt.
Obwohl er später gemeldet war.
Nice.
Und dann packe ich den aus. Ich habe mir es vorher schon einmal angeguckt und denke so, das gibt's ja nicht. Haben die The Real Life Guys falsch geschrieben?
Haben sie wirklich?
Haben sie wirklich? Ist euch nicht aufgefallen?
Ah, ja, den Fehler machen einige. Mit V anstatt mit F, also das ist wirklich peinlich.
Unser Englisch ist so schlecht,
wir haben es nicht gemerkt. Mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Echt?
Passt schon. Mal sehen, wem das auffällt. Ist auch spannend.
Ich habe es tatsächlich richtig geschrieben, aber es wurde jetzt falsch umgesetzt. Das ist echt schade.
Tja. Na gut, aber wir können es tatsächlich gut gebrauchen. Wir haben nämlich nur eine Karaffe zu Hause. Und da, egal was man da jetzt reinfüllt, ob das dann Bamble ist oder Wasser, können wir gut gebrauchen.
So, die Bamble Brothers, Ladies and Gentlemen. Ich fand zumindest den Namen Bamble Brothers, also ich hätte ihn ehrlicherweise den noch cooleren Namen gefunden als The Real Life Guys. Aber bevor ich mich so richtig unbeliebt mache, ich würde gerne wissen, wieso, weshalb, warum The Real Life Guys. Stellt euch vor, wir treffen uns jetzt irgendwo im Urlaub und wir kommen ins Gespräch und dann irgendwann diese typische Frage, und was machst du so? Was antwortet ihr da?
Das ist immer eine sehr gute Frage, weil irgendwie so genau eingrenzen kann man das gar nicht so wirklich. Also wir machen YouTube-Videos, die man sich halt im Internet so anschauen kann. Und darin bauen wir ziemlich verrückte Sachen. Also wir bauen eigentlich nicht nur, wir machen verrückte Reisen, so meistens irgendwelche Kindheitsträume, ja.
Okay, würdet ihr sagen, ihr seid YouTuber? Ist das so die Berufsbezeichnung?
Ja, definitiv.
Ja.
Nennt man so.
War das irgendwie euer Berufswunsch gewesen oder seid ihr da?
Nicht. Genau. Nee, wir sind da wirklich so reingerutscht. Also war nie unser Ziel, jetzt irgendwie bekannt zu werden oder mit YouTube Geld zu verdienen oder sowas. Das war wirklich ein Hobby immer. Ja. Und ist dann, also beziehungsweise wir haben Videos produziert, deswegen heißen wir auch The Real Life Guys, weil wir wirklich unsere Freunde rausbringen wollten ins echte Leben. Und ja, haben diese Videos einfach als Motivation so auf YouTube gestellt, es haben sich immer mehr Leute angeguckt und dann ist es so gekommen. Und ich glaube, das ist auch immer voll wichtig, dass so der Erfolg nicht das Ziel ist, sondern das, was man macht, und der Erfolg kommt dann so damit.
Ja. Aus Versehen seid ihr quasi, man muss ja schon sagen, in die Champions League der YouTuber vorgerutscht im deutschsprachigen Raum. Ist ja, ja so, oder? Also ja. Ihr, mal zur Größenordnung, ihr habt 1,2 Millionen Abonnenten, genau. 118 Videos veröffentlicht, 156 Millionen Aufrufe. Das ist irre viel.
Ja.
Macht ihr euch das auch bewusst? Also ist euch das so richtig bewusst oder ist das irgendwie, bedeutet euch das was? Wie geht ihr damit um?
Ich glaube, so am Anfang ist einem das noch viel mehr oder man denkt mehr drüber nach. So mittlerweile ist es halt irgendwie so normal. Und ich finde es halt immer krass, wenn du so merkst, dass es echt Menschen sind. Also manchmal denkst du einfach so, das ist eine Zahl. Ja. Du siehst so, ja, okay, das Video haben jetzt, was weiß ich, 700.000 Leute angeschaut. Denkst du, ja, okay, ist jetzt nicht so viel, könnten mehr sein. Und dann denkst du mal drüber nach und triffst halt Menschen, die das so schauen und merkst, okay, jeder einzelne davon ist tatsächlich ein Mensch. Mhm. So, und dann ist es eigentlich schon krass. Also 1,2 Millionen Leute sind viel. Ja, ich finde es vor allem krass, wenn man dann die Wiedergabezeit sieht, also wenn es dann irgendwie insgesamt 500, 600 oder 700 Jahre oder wie viel das jetzt sind, Jahre an Lebenszeit, die Leute quasi damit verbraucht haben, unsere Videos zu gucken. Und da wird es halt immer auch voll bewusst, dass es voll wichtig ist, was man wirklich zeigt und da sich auch wirklich Gedanken drüber zu machen, auch die Verantwortung, die man so hat. Mhm. Und ja, ist schon krass.
Vor allem finde ich das krass, wenn man das, sag ich mal, mit den christlichen Größenordnungen vergleicht. Also jetzt ein christlicher YouTube-Kanal kommt irgendwie im besten Fall vielleicht auf seine 50.000 Abonnenten, was schon irgendwie auch viel ist. Aber wenn man sich 50.000 Abonnenten vergleicht mit 1,2 Millionen, mal ganz ehrlich, woran würdet ihr sagen, liegt das? Sind die christlichen Kanäle einfach schlechter oder ist es einfach die Nachfrage deutlich geringer oder was ist da los?
Ja, ich glaube, das kommt einfach aufs Thema an. Also bei uns ist immer das Ding, dass wir Sachen machen müssen, die sich wirklich jeder anschaut. Also wenn du sagst, ich baue irgendwas Spezielles, ja, keine Ahnung, es muss was sein, was wirklich jeden anspricht. Also wenn du jetzt ein Baumhaus baust und es ist halt ein normales Baumhaus, schaut sich jetzt keiner an. Wenn es irgendwas richtig Krasses ist, dann schauen sich das viele Leute an. Und das ist halt bei den Inhalten dann auch so, kommt auf die Zielgruppe an und auf die Leute, die
sich anschauen. Ich denke nicht, dass der Glaube an sich die jungen Leute gerade heutzutage nicht mehr interessiert, aber vielleicht ist das Format auch irgendwie unpassend gewählt. Also wenn es rein, ich sag mal, theologische Inhalte sind, mit denen halt die meisten nichts anfangen können, ist kein Wunder, dass es dann eben nur die Leute anschauen, die auch sich so für Theologie interessieren. Und das Problem bei YouTube ist immer ein bisschen, dass die Videos jedem gefallen müssen, damit YouTube das weiter vorschlägt. Also damit ein Video wirklich viral geht. Und das heißt, wir müssen da ein Thema erwischen, was jeden jungen Menschen anspricht. Und da gibt es, denke ich, auf jeden Fall auch welche. Und das ist ja auch unser Ziel, wirklich Jesus auf YouTube ein bisschen größer zu machen. Und ja, dann haben wir jetzt auch neue Sachen am Start. Und guck mal, wie das dann ankommt.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Genau. Ihr habt jetzt bisher, damit man sich mal ein bisschen was vorstellen kann, für die, die euch noch nicht kennen, eine Badewanne genommen und die zum Fliegen gebracht. Genau. Ihr habt dann zwei Badewannen genommen und habt ein U-Boot rausgebaut. Ihr habt also jede Menge Sachen gemacht, die man so für gewöhnlich nicht macht. Ihr seid in den Baumarkt reingegangen und habt da eine Achterbahn gebaut, irgendwie in zwei Tagen mit Looping. Damit habt ihr mega viel Reichweite bekommen. Ihr wart, glaube ich, in allen großen Medien schon vertreten, im Fernsehen und so weiter, hat man eben darüber berichtet. Warum würdet ihr sagen, fasziniert das die jungen Leute so sehr? Also ursprünglich wart ihr damit unzufrieden, dass eure Mitschüler, die zocken oder irgendwie am Smartphone rumhängen und ihr sagtet, nee, Moment mal, Real Life ist mega cool und mega wertvoll und ihr wollt das denen zeigen, was man da alles Tolles machen kann. Die Rechnung scheint ja aufgegangen zu sein, dass diese Faszination tatsächlich da ist und trotzdem frage ich mich aber, woher kommt diese Faszination dafür?
Ich glaube, das ist einfach das, dass ganz viele Leute Ideen haben und die setzen die aber nicht um. Also keine Ahnung, so verrückte Ideen hat, glaube ich, jeder. Also
das sind so Kindheitsträume auch.
Ja, echt so, ja genau, ja, genau so Kindheitsträume halt. Du denkst so, ich will mal ein Flugzeug bauen. So, ich glaube, jedes Kind denkt sich das und du machst dann halt am Ende gar nicht. Und wenn es dann halt jemand kommt und sagt, okay, ich baue das wirklich, ich baue wirklich ein dreistöckiges Baumhaus, dann finden es die Leute eigentlich ganz nice so.
Okay, also ein Kindheitstraum, verstehe ich. Habt ihr das jetzt gemacht, um den anderen das zu zeigen und die da rauszuholen? Oder habt ihr das gemacht, weil ihr selber diesen Traum hattet und einfach richtig Lust habt, den zu verwirklichen?
Beides auf jeden Fall, ja.
Beides, okay. Genau. Das kam da zusammen. Das sind
unsere Kindheitsträume, genau. Wir hatten sogar mal so eine Liste geschrieben nach dem Abi, glaube ich, wo wir wirklich aus der Schule raus sind und dann einfach, ja, und so gedacht haben, wir müssen alle Dinge, die wir jemals tun wollten, wollen wir jetzt mal umsetzen. Egal, ob das eine Reise ist durch Amerika, egal, ob das eben Baumhaus ist, ein Flugzeug, ein U-Boot und so weiter. Genau, dann haben wir das gebaut für uns und hochgeladen für die anderen. Also beides.
Okay. Die anderen, wie alt sind die so im Schnitt?
Das war der erste Mal, also für die wir es produziert hatten, waren so unsere Freunde.
Ja.
Die waren so, keine Ahnung, da waren wir 18. Und das ist auch mittlerweile immer noch so. Also so 18 bis 25 sind so die Leute, die es anschauen, vor allem.
Tatsächlich ein bisschen älter so. Nicht die ganzen Standard-YouTuber.
Ja. Ich war nicht so die 13-Jährigen, sondern wirklich zwischen 18 und 35 sind die meisten. Danach kommen dann die etwas kleineren und dann auch noch die relativ alten, wahrscheinlich die Eltern dann, die gucken, was ziehen sich hier meine Kinder rein.
Ja, ja.
Wir haben viele Mütter scheinbar, also so Frauen zwischen 40 und 50 haben
wir tatsächlich. Ist das so?
Frauen haben wir sonst sehr wenig.
Oder haben die auch noch diese Träume in sich? Und
ich glaube, die haben Angst, dass die Kinder das Gleiche machen.
Okay, man
wissen, was die wer weiß, vielleicht träumen die selber in echt. Ja,
ja, wer weiß. The Real Life Guys, es seid ja jetzt nicht nur ihr beide, richtig?
Genau,
ja. Wer gehört da noch alles dazu?
Also ich würde sagen, grundsätzlich ist jeder, der was draußen im Real Life macht. Also das war immer das, was wir immer so sagen, auch unseren Abonnenten sagen, wenn ihr selber auch rausgeht, ja, dann zählt ihr dazu. Und deswegen kann bei uns auch jeder mitmachen. Also wir sind manchmal 30 Leute, manchmal 50 Leute, keine Ahnung, bei manchen Projekten. Jetzt im Hornbach waren wir 30 Leute zusammen, haben eine Achterbahn gebaut. Auch teilweise wirklich fremde Leute, die wir gar nicht gekannt haben. Und das ist wirklich so unser Ziel, jetzt nicht abzugrenzen und zu sagen, das sind jetzt nur wir beide oder eben die drei Jungs, die jetzt noch mit uns in der WG wohnen und die immer dabei sind, sondern eigentlich jeder kann da mitmachen und das leben wir auch wirklich so.
Okay, euer Kernteam, also ihr seid zum Beispiel eine GbR, unternehmenstechnisch gesprochen. Mhm. Gibt es auch zur GbR noch mehr als euch beide oder seid wirklich ihr allein verantwortlich für all das?
Nee, wir haben zwei Mitarbeiter jetzt. Also einen, der noch Videos schneidet und filmt so und einen, der uns beim Bauen hilft.
Ja, also sind auch unsere Kumpels einfach, die wir jetzt angestellt haben.
Okay.
Wir wohnen auch zusammen.
Ja, den einen kennen wir sogar schon seit, keine Ahnung, da waren wir 3 Jahre oder so.
Ja. Okay, krass, Grundschulfreunde.
Ja, ja, ja. Das hat sich mega nice ergeben. So.
Kurz mal zu eurem Slogan, do something. Tu etwas, da habe ich mich gefragt, okay, ja, was denn? Also, warum do something und warum nicht jetzt zum Beispiel do something amazing oder do something meaningful?
Wir haben tatsächlich mal ein Plakat gemacht, wo ganz viele Leute dann auch ihre Definition von do something draufschreiben konnten. Also do something good oder was auch immer, special, irgendwas.
Ja.
Aber ich denke, grundsätzlich geht es uns ja nicht darum, jetzt möglichst verrückte Sachen zu bauen, auch wenn man das bei uns jetzt denken könnte. Also da könnte es ja irgendwie heißen, mach was Verrücktes, sondern uns geht es wirklich darum, mach was im echten Leben eigentlich. Deswegen auch im Real Life. Mhm. In Verbindung mit dem Do Something, ob das dann am Ende jetzt wirklich 100% sinnvoll ist, ja, wenn die Leute eben jetzt ein Bobbycar motorisieren oder sowas. Ich denke, da lernt man so viel, einfach schon den Prozess draußen zu sein und so weiter. Ob das Ergebnis dann was ganz Besonderes ist, was ganz Sinnvolles ist, was ganz Gutes ist, keine Ahnung, das ist an den Leuten überlassen.
Ich glaube, es ist eher so der Gegensatz zwischen Do Nothing und Do Something. Also, dass wir halt sagen, anstatt deine Zeit zu verschwenden, machst du halt irgendwas. Erstmal irgendwas so und ich hoffe, dass dann auch was Sinnvolles bei rauskommt. Eventuell bei uns manchmal ist es auch so, aber
nee, wenn Kinder spielen, muss es ja auch nicht immer sinnvoll sein. Ja. Man lernt ja trotzdem draus. Also von daher, wir haben ja auch hier ein bisschen unseren Spielplatz für Erwachsene und bauen halt irgendwelche Sachen und oft entwickelt sich dann ja auch was richtig Gutes und neue Ideen und Kreativität beruht ja oft auf erstmal irgendwelchen einfachen Einfällen, die sich dann weiterentwickeln so. Ja.
Also die Faszination für jetzt irgendwelche abgefahrenen Projekte spürt man in euren Videos auf jeden Fall raus. Habt ihr genauso aber auch eine Faszination für YouTube? Oder wenn nein, warum glaubt ihr, dass so viele andere so eine Riesenfaszination? Also YouTube ist ja eine riesige Plattform.
Mhm.
Und jetzt für die, die einfach, sage ich mal, vielleicht mit YouTube noch nicht so vertraut sind, das noch nicht so kennen, warum würdet ihr sagen, ist das so groß geworden?
Ich glaube einfach, das ist das, dass man viel näher an dem Zuschauer dran ist, weil wir sind jetzt keine unerreichbaren Fernsehstars, sage ich mal. Also so Fernsehen ist halt immer so, die Leute sind weit weg und du kannst dich nicht so mit denen identifizieren, weil du kennst den Alltag nicht. Und auf YouTube ist ja auch dieses Vloggen ganz groß, dass du einfach die Leute so mit in dein Leben reinnimmst.
Mhm.
Und das ist bei uns eigentlich auch so. Also wir nehmen die Leute mit, wenn wir jetzt eine Reise machen und da zeigen wir alles. Also keine Ahnung. Ja, oder wenn wir jetzt was bauen, ist es auch so, wir nehmen halt die Kamera und reden rein und wenn uns irgendwas stört oder wenn wir einen Fehler machen, dann teilen wir das einfach so mit und ich glaube, das ist dieses Nahbare.
Authentisch.
Dieses, ja, genau, echt so, ist halt so voll authentisch und davon lebt YouTube.
Und auch immer dieser Gedanke, das könnte ich auch machen, ich könnte genauso YouTuber sein, ich könnte auch vor der Kamera sitzen, ich könnte genauso, ich habe auch eine Badewanne zu Hause, ich könnte theoretisch auch mit meiner Badewanne tauchen oder fliegen oder was auch immer. Deswegen gehen auch gerade die Projekte gut, die jetzt nicht so unglaublich weit weg und abgefahren sind, sondern wirklich so den Anspruch haben, dass die Leute das selber zu Hause auch bauen könnten, rein theoretisch.
Stichwort Authentizität, dieses Authentische, würde ich aber nochmal gerne nachfragen wollen. Ich habe so das Gefühl, viele haben da ihre Vorurteile und sagen, na, also das, was ich vor der Kamera sehe, ist ja wohl nicht echt, das ist doch alles irgendwie gestellt. Also so, zum Beispiel Instagram sagt man ja auch nach, hier, das ist das authentische Bildernetzwerk so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Und dann merkt man aber doch irgendwie, wie gerade wenn es in Richtung Bundesliga geht, wie viel da inszeniert ist.
Mhm.
Gelingt euch das dann schon noch oder merkt ihr dann doch manchmal auch so, haben wir das jetzt nur gemacht, weil irgendwie unser Kanal, unsere Brand, weil irgendwie unsere Zuschauer das vielleicht toll finden oder so? Also ist das wirklich so authentisch, mal nachgefragt?
Also ich denke, die Videos kommen sogar besser an, wenn wir eben auch mal unsere Fails zeigen, zum Beispiel, wo was nicht funktioniert. Zum Beispiel diesen Heißluftballon, der ist bis heute nicht geflogen. Wir haben die Videos immer hochgeladen und die Leute mit begleitet auf diesem Projekt, wie wir das bauen. Bis heute fehlt uns da immer noch ein gescheiter Brenner irgendwie. Und keine Ahnung, ob das Ding mittlerweile verrottet ist oder so. Aber das gehört halt mit dazu. Und wir versuchen da wirklich auch schon den Alltag abzubilden. Uns ist es auch schon passiert, gerade auf Reisen, gerade am Anfang, wo man dann auf einmal gemerkt hat, wir machen die Reise gerade nur fürs Video. Und ja, haben das dann mal schnell auch irgendwie selber gemerkt und dann hoffe ich,
dass aber ich würde auch sagen, auf YouTube gibt es ganz viele Kanäle, die halt wirklich nicht authentisch sind, oder Instagram ist ganz klar, also ich glaube, das wird jedem bewusst sein, so, dass die Leute nur die guten Momente zeigen, also selbst bei Privataccounts ist ja so.
Ja, und, kennt ja jeder von sich.
Genau, aber da versuchen wir halt auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass wir auch sagen, wir teilen selbst die Sachen, die nicht so gut sind. Mhm. Und dass es halt wirklich authentisch bleibt. Also wir werden nicht alle Sachen, die im Leben so schief laufen, wenn ich jetzt Stress mit meiner Freundin hätte, hier dann das sowas auf YouTube zu sagen, bringt ja nichts, ja. Aber halt Sachen, wo man auch mal so Lebenskrisen hat, wenn es reinpasst, so versuchen wir das auch mitzuteilen, weil es halt echt einfach so ist und die Leute dann nicht traurig macht, dass sie sagen, okay, die haben so ein perfektes Leben und ich nicht, das wollen wir halt nicht.
Das ist immer auch gerade so eine Gefahr, glaube ich, bei Instagram, dass die Leute so ein perfektes Bild sehen und denken, warum bin ich jetzt nicht gerade in dem Urlaub, warum bin ich nicht gerade da, warum sehe ich nicht so aus und so weiter. In echt ist es mega gefotoshoppt und keine Ahnung, in echt liegen die nur gerade vor irgendeinem Plakat, was halt nice aussieht, jetzt mal übertrieben gesagt. Und das wollen wir halt auf jeden Fall nicht, sondern dass die Leute wirklich sehen, okay, wir haben auch Höhen in unserem Leben, wir haben Tiefen in unserem Leben, wir haben Rückschläge, Schicksalsschläge, deswegen sind wir damit auch auf YouTube so offen umgegangen. Und ja, das ist schon so unser Wunsch, dass die Leute nicht trauriger sind, wenn sie unsere Videos sehen, sondern motiviert werden, selber rauszugehen und selber dann auch so ein erfülltes Leben zu haben.
Rückschläge kommen ja auf jeden Fall auch noch drauf.
Ja.
Ganz kurz noch zu YouTube. Glaubt ihr, dass diese Plattform die nächsten Jahre noch groß und stark bleiben wird? Oder ist das irgendwann auch mal wieder, gibt es dann was Neues und dann ist das Ding wieder langweilig und es geht weiter?
Also ich glaube mal, da würde ja eine riesen Marktlücke entstehen. Also ich glaube dieses, dass man sagt, okay, es gibt Privatpersonen, die machen irgendwie Videos und machen halt coole Sachen. Das wird es immer geben, ob das jetzt auf YouTube direkt weitergeht oder irgendwo anders oder ob sich das weiterentwickelt. Ja, eben. Ja gut, TikTok ist aber auch wieder was anderes. Das ist halt
Pizza, ja. So, seid ihr auf TikTok?
Wir haben so ein paar Videos hochgeladen, aber wir spezialisieren uns da jetzt nicht drauf. Wenn wir irgendwas Witziges haben, laden wir es hoch, aber mehr nicht. Ja, Instagram gerade so, also da sind wir jetzt auch nicht so groß.
Betrachtet ihr YouTube als eine neutrale Plattform?
Du meinst die Plattform an sich? Du müsst ja jetzt die einzelnen Künstler eigentlich anschauen,
oder? Genau, nee, also die Plattform YouTube, die jetzt sozusagen diese Videos bereitstellt für alle zum Anschauen. Sagt ihr, das ist eine neutrale Plattform? Wie geht ihr, also es gibt ja immer wieder auch kritische Stimmen gegenüber YouTube oder gegenüber Google beziehungsweise
gerade jetzt in der letzten Zeit hier. Ja, klar, nee, also ist definitiv nicht so, dass die nichts zensieren und so. Keine Ahnung, wie weit man da jetzt drüber reden darf. Nee. Wir kriegen ja auch schon wirklich ganz klar gesagt, hier über die und die Themen dürft ihr nicht reden, jetzt gerade auch in der Corona-Krise, sonst werden die Videos halt zensiert. Finde ich persönlich schade, andererseits muss man halt auch manche Sachen rausnehmen, die halt total der Schwachsinn sind, aber ja, also ganz frei ist es definitiv
leider nicht. Wir müssen mal gucken, wie weit geht es und normalerweise ist echt so, dass sie halt sagen, okay, Gewalt und so Sachen wird natürlich rausgenommen, so, das ist klar. Und ja, aber
Politik als das meiste, es ist schon sehr frei. Ich denke auch gegen die anderen Medien ist es schon eine sehr freie Plattform, wo eigentlich jeder jeden Unsinn schreiben kann und berichten kann, was er will. Aber gerade in letzter Zeit wird da schon auch ein bisschen geguckt. Es gab auch echt schlimme Videos, die da geteilt wurden, ja, die eigentlich gerade Kinder oder so nicht sehen sollten. Und da ist es ja auch definitiv gut, dass es diese Filter gibt. Man muss halt immer da dann echt einschätzen, dass man da nicht übertreibt oder nicht in die falsche Richtung geht.
Ich denke natürlich, gerade solange man halt primär Unterhaltung macht, hast du wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Aber
genau.
Ich sag mal, auch beim Politischen, da hast du von YouTube auch viele Möglichkeiten, aber YouTube greift da eben eher weniger ein. Wenn du jetzt irgendwelche Fake News oder Hate Speech oder irgendwas veröffentlichst, tangiert euch das irgendwie oder sagt ihr, naja gut, gibt's halt auch, aber dafür stehen wir ja nicht.
Ja, im Moment hatten wir auch wenig Berührungspunkte so damit, also direkt.
Ja.
Von daher haben wir bisher, hatten wir jetzt echt nicht so viel damit zu tun. Ne?
Bevor wir jetzt zu lange über YouTube, aber mir war es einfach wichtig, nochmal ein bisschen das einzuordnen, auch wie ihr dazu steht, wie ihr damit umgeht und wer oder was dieses YouTube überhaupt ist oder die Faszination damit. Ja?
Ja.
Gerade, weil man dann doch immer mal wieder überrascht ist, wenn man halt hört, 1,2 Millionen Abonnenten. Ich meine, das sind höhere Zahlen, als jetzt manche im Fernsehen noch haben. Also Fernsehen hat einen immensen Bedeutungsverlust, wenn ich es richtig sehe, von den Einschaltquoten
einfach. Ja, definitiv. Ja.
Und bei euch ist das dann so, nach 1-2 Stunden habt ihr schon irgendwie sechsstellige Aufrufzahlen bei euren Videos, was einfach echt verrückt ist. Aber es gibt etwas, was noch viel größer und wertvoller ist als jetzt die ganze Reichweite und den Erfolg, den ihr auf YouTube habt, nämlich das ist euer Glaube. Mhm. Und da würde ich gerne jetzt mit euch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich glaube, da warten noch einige schon seit 20 Minuten gefühlt drauf. Philipp, du hast in dem Jahresrückblick 2019 hast du erzählt, dass Gott dich von Krebs geheilt hat.
Genau, ja.
War das das erste Mal, dass du da in eurem Kanal The Real Life Guys über deinen Glauben gesprochen hast?
Genau, ja. Ich habe auch ehrlich gesagt nie vorgehabt, da wirklich drüber zu reden, weil ich so gedacht habe, ich will jetzt niemanden missionieren, ich will jetzt niemandem aufdrängen, aber gerade weil einfach so viele Leute uns gefragt haben, ja, wie ist es gekommen? Du hattest Krebs, bist auf einmal gesund, ohne dass dir die Haare ausgefallen sind. Außerdem ist eure Schwester gestorben, ist abgestürzt beim Flugzeug und ihr habt relativ schnell damit gut umgehen können und so weiter. Ihr habt es nicht auf dem Kanal dicht gemacht. Wie habt ihr das alles geschafft? Und gerade um anderen Leuten, die in einer ähnlichen Situation vielleicht sind, weiterzuhelfen, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, warum nicht? Warum kann man das nicht erzählen? Es ist ja kein Geheimnis und ich stehe da auch zu und von daher haben wir das einfach mal so reingeworfen und ich meine, die Reaktionen waren sehr positiv. Von daher haben wir gedacht, okay, kann man da noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja.
Cool. Ein bisschen mehr erzählen. Ich fände es auch spannend, deine Geschichte mal zu hören. Gerne ein bisschen kompakt, ausführlich. Hast du die in deinem in Kürze erscheinenden Buch Meine Real-Life-Story und die Sache mit Gott aufgeschrieben? Da kann man das dann auch detailliert nachlesen. Aber wenn du uns vielleicht mal ein bisschen mit reinnimmst. Also wir haben jetzt euch beide kennengelernt als erfolgreiche YouTuber. Irgendwie, ne, da läuft alles cool. Der Kanal in 4 Jahren ist der von 0 auf 100 sozusagen durchgestartet oder seid ihr durchgestartet. Das ist ja schon super beeindruckend. Und gleichzeitig merkt man aber, wenn man eben hinter diese Fassade schaut, die ihr auch immer mal wieder geteilt habt in eurem Kanal, da war halt nicht alles ganz so rosig.
Definitiv nicht.
Ne? Ja, von dem her, wenn du uns mal mit reinnimmst in deine Geschichte, natürlich A, was diese Rückschläge anbelangt, also du hast 2x Krebs gehabt und B, aber auch, wie du in dieser Zeit zum Glauben oder zu Gott gefunden hast.
Ja.
Und dann, Johannes, kommst du dran. Wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Ich habe dann nachgefragt, hey, sag mal, bist du eigentlich auch gläubig? Weil es im Buch nicht so ganz klar rauskam und es da auch einen Grund natürlich für gibt, weil du deinen ganz eigenen Weg gegangen bist und einen eigenen Zugang gefunden hast, wie du Gott begegnet bist. Und da würde ich dann gerne auch dich nochmal bitten, dass du auch da uns mit reinnimmst. Finde ich einfach super spannend.
Ja, genau. Es ist wirklich eine lange Geschichte. Ich mache es jetzt echt mal ganz kurz. Ich habe das ja alles aufgeschrieben, die Sache über den Tumor, aber da hat tatsächlich vieles mit einer Rolle gespielt. Und da war es auch so, dass ich das niemals vorhatte, wirklich zu veröffentlichen. Das habe ich für mich privat aufgeschrieben und jetzt ist es zu dem Buch gekommen. Ich will das auch niemand aufdrängen, irgendwie die Geschichte. Aber es sind einfach echt krasse Sachen passiert. Wir sind in einem konservativen Elternhaushalt groß geworden, konnten da irgendwie mit dem Glauben, mit Gott irgendwie nie was anfangen, haben Gott da irgendwie nicht so gesehen. Und dann
also schon, wenn ich dazwischen frage, in einem christlich-konservativen
Elternhaushalt. Christlich-konservativ, genau.
Okay.
Ja. Genau, und ich weiß nicht, irgendwie hat uns immer so gerade Erlebnisse, keine Ahnung, irgendwie so Gott im Alltag haben sie ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt und auch viele Regeln so abgeschränkt von Gott, weil wir ja sehr freiheitsliebende Menschen sind und echt einen großen Drang zu Abenteuern, keine Ahnung, Erlebnissen einfach haben und haben immer gedacht, so Gott ist mega langweilig und mit Gott kann man kein spannendes Leben haben. So, das war immer für mich vor allem der Grund, warum ich nicht zu Gott kommen wollte oder auch irgendwie da so eine Hemmung hatte, mich überhaupt auf Gott einzulassen. Und dann hatte ich eben meine erste Krebserkrankung, habe da krasse Erfahrungen gemacht.
Wann war das?
Das war 2016, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, nee, warte mal. Jetzt auf jeden Fall 4, 5 Jahre her, oder länger her. Oh Mann, ich glaube, da war ich auf jeden Fall 16. Nee, da wird es schon länger her sein. Da waren es ja
schon 7 Jahre.
Genau, schon 7 Jahre. Die Zeit vergeht so schnell. Genau, ja, etwa 7 Jahre war das her, genau. Okay. Ich war da 16. Und genau, da habe ich krasse Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe Gott so gefragt, ja, warum ich, warum jetzt? Habe dann in der Bibel eine krasse Antwort darauf bekommen. Dann bei so Sachen wie, dass mir die Haare ausgefallen sind, dass ich genau an dem Tag wirklich in der Bibel gelesen habe, es fällt kein Haar von deinem Haupt, ohne dass Gott es sieht. Und das Gleiche gleich 2-mal, also an dem Tag, wo die Haare wieder gewachsen sind, habe ich das Gleiche wieder gelesen und so, wo ich irgendwie gemerkt habe.
Genau, du hast ja mal gesagt, dass es diese Bibelstelle nur 2-mal in der Bibel gibt.
Ja,
und du hast genau an dem einen Tag, als sie ausgefallen sind, die Bibelstelle gelesen, die erste. Und die zweite genau an dem Tag, an dem
angefangen zu wachsen. Und ich habe einfach so angefangen, Bibel zu lesen, durch die Krankheit halt, weil man dann manchmal verrückte Sachen macht und hier so ein altes Buch liest. Und das hat mich echt krass berührt. Danach bin ich aber wieder komplett vom Glauben weggekommen. Also ist klar, wenn man erfolgreich ist, wenn es einem gut geht, dann braucht man Gott im Alltag eigentlich nicht. Oder zumindest denkt man braucht ihn nicht. Und da habe ich das Ganze vergessen, irgendwie verdrängt. Ich habe damals ja auch die Chemo gemacht, bin durch die Chemo erstmal gesund geworden. Und habe das dann auch alles auf die Chemo halt geschoben, habe gemeint, ja, schön, dass das Schicksal mir da 2 schöne Bibelstellen geschickt hat, aber was ist das schon? Und habe dann, war dann auch enttäuscht. Ich bin in viele Kirchen halt gegangen, habe überall Gott gesucht, viele Gemeinden, habe aber
oft auch mit den Leuten geredet und so einen richtig lebendigen Glauben habe ich irgendwie nicht gefunden, so was mich überzeugt hätte, ehrlich gesagt. Ich habe immer ein bisschen so nach Vorbildern gesucht. Vielleicht, ich denke, es war mein Fehler auch, dass ich viel zu sehr auf die Christen immer geachtet habe und nicht jetzt auf Jesus selber, sage ich mal, geschaut habe oder Bibel gelesen habe oder so. Aber ja, davon war ich so enttäuscht, gerade dann noch durch eine Freundin, wo ich wieder gemerkt habe, okay, in ihrem Leben, wenn es ihr schlecht geht, ist Jesus nicht da. Also da müssen doch sie doch dann Halt finden. Und da war ich dann so enttäuscht, dass ich irgendwann gesagt habe, okay Gott, ich gehe jetzt in keine Gemeinde mehr, ich bete auch nicht mehr, das war es jetzt so, für mich bist du gestorben, das gibt's nicht, und wenn, dann gibt es irgendwie ein Schicksal, an irgendeine höhere Macht habe ich schon geglaubt. Und dann, ja, 2 Jahre später.
Kann ich ganz kurz zwischenfragen, was hast du bei den Gemeinden vermisst, was hat dir da gefehlt? Also warum ist es denen anscheinend nicht gelungen, dich für diesen Jesus zu begeistern?
Ich glaube, die Sachen, die in der Bibel von den Christen behauptet werden, dass sie so sein sollten, also ob es jetzt die Liebe untereinander ist, ob es das Gutes tun ist, ich habe irgendwie gedacht, ich müsste da reinkommen, und am liebsten hätte ich natürlich Gott selber da anwesend gespürt, gesehen irgendwie, was natürlich klar ist, das gibt's nicht, aber die Auswirkungen wollte ich wenigstens erleben, also vorbildliche Beziehungen vielleicht oder eben die Liebe so untereinander, einfach so, das, was eigentlich auch in der Bibel steht, daran wird man meinen Jünger so erkennen. Und leider habe ich da so schräge Sachen einfach erlebt in vielen Gemeinden, wo ich so gemerkt habe, hier ist Gott irgendwie nicht. Oder zumindest sah das für mich so aus. Und ich will da jetzt echt keiner Gemeinde irgendwie böse, aber ich habe es einfach so für mich damals so erlebt. Und ich denke auch teilweise nicht ohne Grund. Und ja, das hat mir so gefehlt.
Genau. Okay, und dann kam 2 Jahre später, wolltest du gerade ansetzen.
Genau, und 2 Jahre später habe ich dann wieder einen Tumor bekommen und war eben wieder genau an der gleichen Stelle in dem Krankenhaus und habe diesmal gemerkt, diesmal habe ich Gott definitiv nicht auf meiner Seite. Diese kleinen Bestätigungen, die ich immer in meinem Alltag bekommen habe, ja, die mich irgendwie so auch durchgetragen haben durch diese ganze schwere Zeit, waren irgendwie nicht da. Und ich habe irgendwie für mich ganz klar entschlossen, ich mache keine Chemo mehr, weil die Chemo zerstört einen so krass. Für mich ist das Krankenhaus wirklich ein Gefängnis. Und da habe ich dann wirklich zu Gott gesagt und habe das einer Freundin sogar schriftlich gegeben, die dann gemeint hat, ja, ich bete für dich. Und ich habe halt gemeint, ey, was bringt dieses Beten? Zu was für einem Gott willst du beten? Und was soll es vor allem helfen? Ja, habe ich gesagt, ey, okay, du betest und ich bete auch. Und zwar, dass Gott soll gefälligst Feuer für mich vom Himmel fallen lassen und mich ohne Chemo gesund machen. Und wenn er die 2 Sachen macht, dann glaube ich an ihn. Und das Verrückte ist, es sind halt beide Sachen passiert. Und ich habe Gott auch vorher gesagt, ich werde jedem, der mich danach fragt, wenn du das machst, werde ich davon erzählen. Weil das für mich auch ein ganz wichtiger Punkt war. Ich wollte einen handfesten Beweis, dass es Gott gibt, dass wenn jemand auf mich zukommt und fragt, ey Philipp, du bist so ein bisschen verrückter Spinner hier, du bist vielleicht verrückt, weil du Badewannen baust, aber jetzt, das geht mir jetzt zu weit, dass du an irgendeine übernatürliche Kraft glaubst. Und dann will ich ihm ganz klar sagen können, so nein, pass auf, ich habe Gott erlebt, ja, Gott hat bei mir eingegriffen, Gott hat mich gesund gemacht, das war mir extrem wichtig. Und ich hätte mir halt auch nicht vorstellen können, dass Gott das wirklich macht, und ich habe Pech gehabt, nee, ich würde sagen, ich habe Glück gehabt und es ist tatsächlich so gekommen. Von daher will ich das jetzt auch wirklich jedem erzählen. Klar, es sind auch echt danach noch viele krasse Sachen passiert, und wie das genau passiert ist, wie ich genau gesund geworden bin ohne Chemo, es war auch ein langer Weg, ich war jetzt nicht bei jemandem, der mir die Hände aufgelegt hat und zack, boom, war ich gesund. Das war ein Prozess über ein halbes Jahr, auch mit einer alternativen Ernährung und so weiter, wo ich aber vorher ganz klar erlebt habe, alternative Ernährung ohne Gott macht manche Leute gesund, manche auch nicht. Mich hat es nicht gesund gemacht vorher, und ja, danach hat es halt auf einmal gewirkt. Es sind einfach krasse Sachen passiert, und mit dem Feuer vom Himmel genauso. Ist einfach eine mega krasse Story, und das hat wirklich mein Leben verändert. Also nicht direkt diese Erfahrung, sondern die Erfahrung vorher, dass ich einfach gemerkt habe, dass dieser Gott da ist und dass dieser Gott mich liebt, also mich kleinen, unwichtigen Menschen, dass der für mich da ist, ein offenes Ohr für mich hat und ja, sich wirklich für mich einsetzt und sich um mich kümmert. Und selbst so sinnlose Gebete erhört, wie zum Beispiel das Feuer für mich vom Himmel fallen, dass er das dann wirklich macht. So nicht in dem Zeitpunkt, wenn ich es will, und auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber er geht drauf ein, und das finde ich einfach mega, mega krass. Und das hat einfach auch so mein ganzes Gottesbild total verändert. Dass ich vorher immer diesen strengen alten Mann mit der Rute gesehen habe, der mir hinterher rennt wie die Polizei und sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und jetzt erlebe ich halt wirklich einen liebenden Vater, der mir klar auch manchmal sagt, hier, das darfst du nicht. Aber dann ist es gleichzeitig so ein, ich will das auch gar nicht von mir. Und das kommt irgendwie so von innen, dass ich dann auch Sachen wirklich aufgeben kann für Gott oder gerne aufgebe für Gott und von vornherein schon weiß, er hat am Ende entweder ein gutes Ziel damit oder was Besseres für mich. Und das hat eben mein Glauben so komplett revolutioniert, und ich bin einfach mega happy bisher mit dem Leben, und ja, ich erlebe das jetzt mit meinen Freunden auch einfach als das wahre Real Life wirklich, wo ich sagen kann, das hat wirklich eine neue Dimension vom Real Life für mich so, ja, eröffnet, und da bin ich mega dankbar für.
Vielen, vielen Dank. Also eine Nachfrage muss ich auf jeden Fall stellen. Ja. Feuer vom Himmel. Das musst du uns jetzt schon noch mal ein bisschen erzählen. Ja.
Also das ist, ich muss da ganz kurz ausholen, weil ich tatsächlich eben so ein Schlüsselerlebnis auf einer Bank hatte, an der Kirche, wo ich so gesagt habe, zu Gott, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Ich war so im Krankenhaus abgehauen und habe gesagt, ey Gott, lass jetzt Feuer für mich vom Himmel fallen. Und da ist es halt nicht passiert. Und diese Frage, also heil mich und lass Feuer für mich vom Himmel fallen, hatte ich aus dem Grund gestellt, dass ich immer gesagt habe, Gott, wenn du der Gleiche bist, gestern, heute und in Ewigkeit, was du ja gesagt hast in deinem Wort, dann gestern, also damals im Alten Testament, hast du Feuer vom Himmel fallen lassen und im Neuen Testament hast du Leute gesund gemacht. Also mach diese beiden Sachen auch für mich. Ich nehme dich ernst bei deinem Wort, deswegen mach das auch bitte gefälligst für mich. Ich weiß, so redet man nicht mit Gott, aber so habe ich es gesagt. Und lag dann auf der Bank und habe wirklich so gespürt, ich kann nicht mehr und habe da zu Gott gesagt, ja, mach irgendwas. In dem Moment habe ich halt einen Bibelvers gesehen und der hat mich ganz krass angesprochen. Und da stand einfach wirklich so, genau wo ich das bete, Jesus Christus spricht, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und als ich das gelesen habe, habe ich so mein Leben irgendwie Jesus gegeben und habe krass einfach Gottes Liebe so gespürt. Das war einfach ein unglaublich krasses Erlebnis. Und zwei Tage später ist eben meine Schwester abgestürzt, sind krasse Sachen passiert. Und dann lag ich bei mir wirklich oben in meinem Zimmer.
Ganz kurz, ja. Also du sagst das so, ja. Du sagst das so schnell. So, ne? Also,
ich glaube, ich habe es auch schon so oft erzählt. Dass das jetzt
ja, also ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörer das vielleicht zum ersten Mal hören zum Teil.
Ja, krass.
Von dem her, also wenn sowas passiert, hast du da nicht doch irgendwie Gottes Zweifel, hast du da nicht zumindest irgendwie mega Wut auf ihn oder wie war das für dich?
Eben nicht. Also ich glaube, wenn ich dieses Erlebnis auf der Bank, wo ich wirklich so Gottes Liebe einfach gespürt habe und gespürt habe, dass er wirklich da ist und auch auf meine Gebete eingeht und dass eben nichts zufällig passiert, wenn ich dieses Erlebnis nicht gemacht hätte, dann wäre ich total verzweifelt. Also wenn ich selber Krebs habe, der Krebs war da nicht weg, meine Schwester ist abgestürzt, Gott hat das nicht verhindert, da hätte ich total, ich wäre glaube ich komplett einfach zusammengebrochen, ich weiß nicht, da hätte mein Leben keinen Sinn mehr gemacht. Aber durch diese Erfahrung, so irrational, wie sich das jetzt anhört, ich bin auch ein sehr rational denkender Mensch, aber ich habe wirklich selbst an diesem Tag, an diesem Rollfeld, wo uns die Polizisten herzliches Beileid gewünscht haben, habe ich wirklich so krass Gottes Gegenwart gespürt und auch erlebt durch verschiedene Umstände, die ich da auch dann, ist jetzt zu lang, wenn ich jetzt ausführen würde, dass ich gemerkt habe, Gott ist gerade da und es passiert gerade nichts zufällig. Man kann Gott manchmal nicht verstehen, aber man kann ihn in allem irgendwie erkennen. Auch in den schweren Sachen kann man manchmal irgendwie doch seine Liebe zu uns erkennen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann ein paar Tage später wirklich in meinem Zimmer gesessen habe und habe wirklich vor meinem Bett gekniet und ich meine, ich war da vielleicht 2 Wochen gläubig und habe so zu Gott gemeint, also gläubig, also ich habe einfach gespürt, so Jesus ist für mich da und ich habe ihm wirklich mein Leben gegeben und ihn auch so um Vergebung halt gebeten für meine Sünden und dass ich ihn vorher halt so krass abgelehnt hatte, weil ich hatte ihn ja eigentlich schon mal kennengelernt und saß dann so in meinem Zimmer, wirklich vor meinem Bett, habe mich da hingekniet und habe so gemeint, ja ey Jesus, du bist schon ziemlich cool drauf, so egal, was jetzt alles Schweres passiert ist und so, ich glaube jetzt wirklich, dass es dich gibt und du musst jetzt kein Feuer für mich vom Himmel fallen lassen, aber ich glaube schon, dass wenn du es wolltest, dann könntest du es auch. Weil ich eben, habe ich so gesagt und es war trotzdem in meinem Hinterkopf dieser Zweifel so, kann das wirklich oder beziehungsweise er kann es bestimmt, aber würde er es für mich machen, so bin ich ihm genug wert. Und das war wirklich nur so ein ganz leichter Zweifel in meinem Kopf und ich habe das laut ausgesprochen, also Jesus, du musst jetzt kein Feuer für mich vom Himmel fallen lassen. Du könntest bestimmt, wenn du wolltest. Und in dem Moment, wirklich, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja. Ich schaue zu meinem Fenster und in dem Moment, genau wo ich das ausspreche, fällt wirklich vor meinem Fenster, regnet es buchstäblich Feuer vom Himmel. Und ich war wirklich einfach entsetzt. Ja. Ich gucke hin und denke mir so, Gott, ist es dein Ernst? Warum machst du das jetzt? Warum machst du das nicht viel früher schon, als ich da auf der Bank gelegen habe? Warum jetzt? Ja? Und warum beantwortest du damit nicht die Frage, ob ich die Chemo machen soll? Und da bin ich aufgestanden, ich habe wirklich weiche Knie gehabt, lauf so Richtung Fenster und genau kurz bevor ich bei meinem Fenster angekommen bin, hat so einen übelsten Schlag getan, direkt über mir, direkt über dem Fenster und ich guck raus und es explodiert einfach eine Silvesterrakete direkt über mein Fenster und es regnet noch viel, viel, viel mehr Feuer vom Himmel. Und ich denke mir so, heftig, ja, da steht mitten im Jahr jemand genau bei uns im alten, beruhigten Ortskern hier, zündet genau diese Raketen, die genau dann Feuer vom Himmel regnen lassen, genau in der Sekunde, wo ich dieses Gebet spreche. Also ganz ehrlich, da muss man schon ein sehr gläubiger Mensch sein, wenn man da noch an Zufälle glaubt, wenn man denkt, dass das jetzt wirklich zufällig passiert ist. Und ich habe dieses Gebet nur ein einziges Mal gesprochen. Und ich habe auch nur ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, dass hier jemand Raketen gemacht hat und ich wohne hier schon lange. Also von daher ist es einfach viel zu unwahrscheinlich, dass es jetzt Zufall war. Und vorher waren es ja oft auch gerade diese kleinen Zufälle, durch die Gott zu mir geredet hat. Und da habe ich dann auf einmal so begriffen, wenn es vorher passiert wäre, auf der Bank, hätte ich zu Gott gesagt so, haha, meine Raketen zählt nicht. Ich habe gesagt, du sollst Feuer vom Himmel fallen lassen und nicht irgendjemand schicken, der dann halt gerade eine Rakete macht. Ich habe übrigens auch gefragt, ob das unsere Nachbarn waren. Meine Mutter hat die Raketen auch gehört, also die hat mir bestätigt, es war Feuerwerk. Ich habe mir das definitiv nicht eingebildet, aber ich habe niemanden gefunden, wer es war. Also keine Ahnung, vielleicht hat da Gott seinen Engel geschickt, ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war das für mich einfach so ein krasses Erlebnis, dass ich da wirklich auch so gespürt habe, auch wenn Gott mir jetzt nicht gesagt hat, du sollst keine Schemo machen oder so, Gott ist bei mir und Gott interessiert sich für mich und Gott kann erstens alles, also wenn der das kann, dann kann der auch alles andere, Gott ist mega cool drauf, weil das ist schon cooler Pyromane so, wenn der Bock hat, Feuer vom Himmel fallen zu lassen und er liebt mich unglaublich und ich bin unglaublich wertvoll für ihn, obwohl ich ihn so krass angeklagt habe, obwohl ich ihn komplett verlassen habe, hat er mir das alles vergeben und hört gerade auf meine Gebete und das war echt krass, also ja.
Wow, nochmal vielen Dank fürs Teilen.
Sehr gerne.
Alle Podcast-Liebhaber, aufgepasst. Drüben bei Vollmeta gibt's noch mehr Folgen mit mir, Daniel Höhli und einigen spannenden Gästen. Bei Vollmeta sind wir eher thematisch unterwegs und sprechen über Freundschaft, Vorbilder, Resilienz oder Antisemitismus. Ich bin mir sicher, dass auch für dich etwas Spannendes dabei ist. Hör gerne mal rein bei Vollmeta, dem Podcast mit mehr Horizont fürs Hirn. Vollmeta.de. Wir hören uns. Neuerdings bin ich, Daniel Höhli, auch als Coach unterwegs. Die Jahre davor waren für mich voller Krisen und ich habe gemerkt, wie mir die anderthalbjährige Coaching-Ausbildung weitergeholfen hat. Und jetzt kannst auch du davon profitieren. Melde dich bei mir, wenn du dich und andere besser verstehen willst, wenn du Grenzen überwinden willst, wenn du dich fragst, was als nächstes dran ist. Dann bin ich gerne für eine kurze Zeit dein Wegbegleiter, der dich weiterbringt. Du findest mich unter holy.coach. Johannes, du hast ja in der Zeit, in der Philipp zum Glauben gefunden hat, hast du dich ja mit Sicherheit nach wie vor sehr, sehr eng mit ihm ausgetauscht. Ihr habt zusammen auch YouTube-Videos, wenn auch weniger, gedreht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war das für dich? Kam plötzlich irgendwie Philipp mit seinem Glauben an und du sagtest so, ey super, bin ich dabei? War ja anscheinend eben nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Also das erste Mal, als er Krebs hatte, hat er mir auch schon so ein paar Storys erzählt, so von wegen Haare ausfallen und so. Und ich weiß nicht, was das ist, was ich jetzt aber bei vielen anderen Leuten auch schon mitgekriegt habe, dass in einem da wirklich sowas ist, was so sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, weil erstens hatte ich keinen Bock drauf, dass Philipp gläubig wird, sag ich mal, dass er Christ wird, weil ich gesagt habe, okay, dann kann ich ja mit dem keinen Spaß mehr haben. So. Da hat er auch schon angefangen hier so, mit der Schule, weil wir hatten da schon so ziemlich vielen illegalen Scheiß gemacht, haben da irgendwie so...
Worüber er auch in seinem Buch ausführlichst schreibt.
Johannes, das ist sogar Johannes Tagebuch.
Wie er alles gehackt hat, was geht und unter Kontrolle... andere Story.
Genau, auf jeden Fall hat er mich dann auch schon so kritisiert und ich habe schon so gemerkt, so dieses... Als ich so gedacht habe, Alter, nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, wäre er ja kein Christ, ja. Und dann ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich war da so voll, also ich war auch übelst abgeschreckt halt von dem, was ich mitgekriegt habe in Gemeinden, wo ich auch gesagt habe, so, ich kann da halt Gott nicht sehen, ich kann da irgendwie keine Liebe sehen, weil ich auch voll viel auf Menschen geguckt habe, wo ich denke, hätte ich nicht drauf schauen sollen, um da halt Gott zu finden, keine Ahnung. Und das zweite Mal war es dann wirklich so, dass ich, als es eben auch mit meiner Schwester passiert ist, gesagt habe, also vorher war es halt echt so, ja, ich will das auch gar nicht wissen. Also selbst wenn das wahr ist so, das habe ich gar nicht mal unbedingt in Frage gestellt, sondern eher so dieses, ja, ich wollte es nicht wissen. Dann war das erste Mal, als ich gesagt habe, okay, ich will jetzt wissen, was wirklich die Wahrheit ist. Weil, wenn ich mir so mein Leben anschaue und ich denke mir, ja, okay, Follower auf YouTube kriegen ist eigentlich ganz nice, ja. Denkst du so, ja geil, solange Wachstum da ist, so macht dich das ja auch irgendwie glücklich. Also Wachstum macht einen immer, gibt einen irgendwie was. Aber am Ende stehst du so da und denkst dir so, scheiße, ich habe vor 10 Minuten selber in diesem Flugzeug gesessen. Das hätte auch ich sein können. Und was für mich eben immer so ausschlaggebend war, war, dass ich gesagt habe, was ich mir nicht vorstellen kann und was mir von mir aus alle in der Schule erklären können, alle Lehrer, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wenn die Evolutionstheorie wahr ist, dass ich einfach nur ein Riesenhaufen Biomasse bin. Also es hat sich ein Molekül als andere gehängt und so weiter. Ich bin ein Riesenhaufen Biomasse. Da habe ich gesagt, da ist irgendwas, das ist mehr. Ja, weißt du, da ist was, was in mir drin ist, was nicht in dir drin ist. Ja, und da ist irgendwie diese Emotion, gut, das kannst du dir noch erklären, aber da ist ja so ein Bewusstsein, weißt du, was ein Computer nie haben kann, also was jedes Kind verstehen wird, ein Computer.
Oder auch Tiere in dem Sinne eben. Nicht haben, ne? Was uns ja, genau. Unterscheidet von Tieren.
Genau. Und was ist das so? Und das, darauf gibt's, ich sag mal, keine wissenschaftliche Antwort. Du kannst sagen, okay, das sind irgendwie die Ströme in deinem Gehirn, wo ich gesagt habe, die Ströme im Computer können das auch nicht. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, okay, wenn es mehr gibt als das
Und es gibt tatsächlich einen Zeitpunkt, wo mein Leben auch vorbei ist und der hätte jetzt sein können und mein Philipp kann auch jeden Moment sein, wenn er Krebs hat, dann will ich wirklich wissen, was ist die Wahrheit? Also wo geht diese Seele oder was auch immer das sein soll, wo geht es auch hin am Ende? Und das war das erste Mal, dass ich dann eben gesagt habe, okay, ich finde keine sinnvollen Fragen, weil ich bei den Christen, mit denen ich geredet hatte, oft, also bis zu dem Zeitpunkt, ich wollte es auch nicht wissen, aber ich habe da immer Sachen, Argumente dagegen gefunden und so und gesagt, okay, ich kann da Gott nicht sehen. Ich habe mir Buddhismus angeguckt und habe auch da nicht wirklich was Überzeugendes finden können. Dann bin ich an die Zeugen Jehovas geraten und habe mir da ganz viel angeguckt und habe gesagt, Leute, nein, da kann ich Gott nicht sehen. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt die Bibel und lese die komplett, also das Neue Testament, im Zusammenhang, weil Verse rauspicken macht jeder gerne und keine Ahnung, die Verse kenne ich, aber ich wollte einfach das einmal so lesen, wie war das eigentlich, als Jesus gekommen ist, bis er wieder in den Himmel gegangen ist so und danach. Und das habe ich gemacht und da habe ich gemerkt, dass ich in der Bibel, das hat so krass zu mir gesprochen, weil es mir einfach diese Fragen, die ich hatte, beantwortet hat. Also erstens, warum bin ich eigentlich auf der Welt? So, was hat das Leben für einen Sinn? Weil ich gemerkt habe, so Geld zu verdienen ist ganz geil, ja, es macht dich in dem Moment glücklich. Aber je mehr du verdienst, desto mehr willst du auch haben und desto unzufriedener wirst du immer im Endeffekt und dann wirst du wieder unglücklicher. Das habe ich auch bei so vielen Leuten gesehen, egal ob es jetzt ist, ob du, keine Ahnung, wie berühmt wirst, so berühmte Leute sind oft die, die dann am Ende wirklich krasse Depressionen haben oder so. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwie muss doch das Leben, irgendwas muss doch geben, für was man lebt. So anderen Leuten Gutes zu tun, hatte ich dann so gedacht, bin so in die Stadt gegangen, habe irgendwie, weil ich war echt schon ziemlich am Boden zerstört, ich hatte nicht dieses Erlebnis wie der Philipp und ich war auch richtig sauer auf Gott, so wegen meiner Schwester und ich war wirklich am Ende so, Philipp hat Krebs und meine Schwester geht schlecht, hat sie gedacht, irgendwas muss doch geben, was meinem Leben wirklich noch einen Sinn gibt. Habe ich gesagt, okay, ich gehe in die Stadt und kaufe irgendwie obdachlosen Essen, so, vielleicht macht mich das ja glücklich, ja. Und ich fahre so rum und wenn ich halt eine Frau gesehen habe, die irgendwie eine Tasche getragen habe, habe ich halt ihre Einkaufstasche bis nach Hause getragen. So, da habe ich so gemerkt, das gibt dir tatsächlich was, also es macht dich auch glücklich, aber, was ich gemerkt habe, im Endeffekt, wo ich einem obdachlosen Essen gebe, fahre ich zurück und ich sehe so viele andere, dass es mich schon wieder depressiver gemacht hat, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe den anderen ja auch nicht geholfen. Da habe ich so gemerkt, also entweder versuche ich die Welt zu retten, das ist ein cooles Ziel, was dich, denke ich, glücklich macht, wenn du es schaffst, was du aber niemals schaffen wirst. Du wirst diese Welt irgendwie nicht retten können. Und mein Vater hat es früher auch versucht, auch umwelttechnisch und so weiter. Und es ging einfach nicht. Und dann, als ich die Bibel gelesen habe und habe mich wirklich frei gemacht von allen Vorurteilen, die ich vorher hatte, von allem, was ich gehört habe von Christen so vorher. Und gesagt, okay, ich lese das jetzt und ich lasse es einfach mal so zu mir sprechen und ich will auch wissen, ob es die Wahrheit ist. Und da habe ich halt wirklich die ganzen Antworten auf die Fragen, die ich hatte, habe ich gefunden. Und weil ich habe so gesagt, diese ganzen Erfahrungen, die der Philipp macht, ganz ehrlich, der ist krank. Was weiß ich, vielleicht hat er sich was eingebildet, vielleicht, was weiß ich was, hat er schon Halluzinationen. Ich habe ja keinen Plan. Ja, ich habe gesagt, Erfahrungen musst du selber machen. Also Erfahrungen sind richtig nice und ich würde sagen, wenn du Erfahrungen selber machst und ich habe jetzt so viele Erfahrungen mit Gott gemacht, dann ist es das, was dir einfach zeigt, okay, krass, Gott ist da und Gott ist für mich und Gott liebt mich. Aber trotzdem habe ich gesagt, so, mach deine Erfahrungen selber. Wenn ich die mache, gut, lass mich überzeugen, ansonsten nicht. Und deswegen war es bei mir eher so dieses Rationale schon fast, dass ich gesagt habe, okay, krass, in der Bibel finde ich die Antworten auf diese ganzen Sachen. Und dann, wo ich dann auch mich dafür geöffnet habe und wirklich gesagt habe, okay, Jesus, wenn das so ist, wie es in der Bibel steht, dann kannst du mein Leben haben, dann bitte ich darum, dass du mir wirklich meine Schuld vergibst. So. Und dann habe ich auch krass einfach erlebt, dass Gott eben wirklich da ist und auch auf übernatürliche Art und Weise und halt auch im Alltag eingreift und an mir persönlich interessiert ist. Ja.
Ganz kurz. Ja, stark. Es erinnert mich jetzt, weil du alle Erfahrungen angesprochen hast, an unser Vorgespräch. Das war auch sehr interessant. Lieben Gruß an Pia an der Stelle. Ja. und ihr habt dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Philipp, du sagtest dann, was ihr gerade so mit Gott erlebt, ist einfach viel krasser als das, was ihr so videotechnisch Real-Life-Guys, so diese Schiene erlebt.
Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Könnt ihr vielleicht jeder mal so ein Beispiel geben, wo ihr euch jetzt gerade so ein bisschen dran erinnert, wo ihr sagt, hey, das ist so cool, das mit Gott erlebt haben zu dürfen. Da bin ich so dankbar und happy drüber.
Also grundsätzlich finde ich es voll wichtig, jetzt auch zu sagen, wegen meiner Heilung und so weiter, dass das alles mega krasse Sachen waren, aber dass ich immer noch das Krasseste finde, dass Gott mir eben diese Angst weggenommen hat, also die existenzielle Angst, dass ich nicht mehr wusste, wie ich mein Leben verbringen soll, dass ich Angst davor hatte, eine Beziehung einzugehen oder einen Kredit aufzunehmen oder irgendwas. Dein Leben macht einfach keinen Sinn, wenn der Krebs jederzeit wiederkommen kann, auch wenn die Ärzte dir versprechen, er kommt nicht mehr wieder. Die Realität war, er ist wiedergekommen und dass Gott mir diese Angst weggenommen hat, glaube ich, ist so das krasseste Wunder in meinem Leben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in letzter Zeit also wirklich so verrückte Sachen erlebt haben.
jetzt eine Sache, die hatte ich, glaube ich, bei dir angesprochen, dass ich mal zum Beispiel öfters, irgendwie hat Gott mir so ein bisschen die Gabe gegeben, dass er mir irgendwie zeigen kann, wo ich hinlaufen soll. Und gerade abends mache ich immer Gebetsspaziergänge, laufe übers Feld und manchmal bis 2 Stunden oder sowas und laufe einfach und mache einen schönen Spaziergang und dabei bete ich halt. Und dann fährt mich Gott oft irgendwo hin und einmal, das war sogar im Auto, genau, bin ich auf ein Schloss zum Beispiel hochgefahren, ich komme so oben an, meine Gott, ey, voll Hammer, dass ich das Schloss hier gefunden habe, weil ich halt echt absolut gar keinen Orientierungssinn habe. Und war wie, als würde Gott zu mir sagen, ja Philipp, jetzt musst du noch hoch auf den Turm gehen. Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, unten hatte ich schon laut gebetet, weil ich mich so gefreut habe und so einen krassen Ausblick hatte. Und ich denke mir, ich habe gesehen, da oben war jemand. Ich denke mir so, ach nee, jetzt nicht da hochgehen, der hält mich eh schon für bescheuert. Ja, und ich komme da hoch auf den Turm und in dem Moment komme ich und denke so, oh, zum Glück, ist der Mann weg. Und guckst so hin und dann hat er sich so klein in die Ecke gekauert. Und ich spüre so richtig, Philipp spricht den an, ja, und ich denke mir so, wie soll ich den bitte ansprechen, weil ich bin auch nicht so der Mensch, der einfach auf andere zugeht. Und in dem Moment ist der Mond so wunderschön aufgegangen, also ich habe noch nie so einen schönen Mondaufgang gesehen, knallrot hinterm Berg, und ich habe so gespürt, wenn ich genau zu dem Mann gehe, dann habe ich noch einen viel besseren Blick auf den Mond und ich gehe direkt zu dem und meine so, ja, guck mal hier, der Mond sieht voll Hammer aus und so, es kommt ein bisschen Smalltalk und so, und okay, dann ist wieder Stille und er holt das Handy raus und macht irgendwas, tut das Handy wieder weg. Und ich stehe so daneben und auf einmal ist wie, als würde Gott mir ganz klar sagen, Philipp, frag ihn mal an, was er gerade denkt. Und ich denke mir so, Alter, das kann ich doch nicht machen, ja. Ich kann ihn doch nicht einfach so einen wildfremden Mensch fragen, was er gerade denkt. Ich frage ihn dann so und dann meint er, ja, krasse Geschichte und so. Erzählt mir dann, dass ihn gerade seine Verlobte blockiert hat, dass er, ich weiß nicht, ob er auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, an was für einem Punkt er im Leben war und warum er da auf dem Turm gestanden hat, aber es sah auf jeden Fall echt nicht gut aus. Und wir haben dann 4 Stunden geredet und er hat halt genau in der Sekunde, wo ich neben ihm stand, hat er die blockiert gehabt und die Hochzeit war schon geplant und so. Und für ihn ist gerade eine Riesenwelt zusammengebrochen. Und er war sogar schon mal gläubig gewesen, vor 10 Jahren, glaube ich, und hatte krasse Erfahrungen mit Gott schon mal gemacht. Und dann ist es alles wieder so hochgekommen und wir haben wirklich zusammen geweint, da gesessen und geweint, weil es einfach so unglaublich krass war. Und da ich so Sachen oft erlebe und das ist jetzt nur ein Einzelfall von so krassen Geschichten, wo ich so merke, das Leben hat noch viel mehr als einfach diese kurzen Adrenalinkicks. Und dass es einfach dieser Glaube und dieses Vertrauen ist. Früher habe ich immer gesagt, ich fühle mich am allerlebendigsten, wenn ich von der Klippe springe und ich weiß, was auf mich zukommt, ja. Oder wenn ich im U-Boot sitze und ich weiß nicht, ob ich da jemals nochmal auftauchen werde, ja. Das ist immer so dieser Kick gewesen, den ich irgendwie gebraucht habe, ja. Dieser Adrenalinschub, dieses Versuchen, das Unmögliche zu erreichen und irgendwie auch zu schaffen. Das ist jedes Mal bei mir mit diesen Erlebnissen mit Gott so, dass ich zum Beispiel losgehe und ich weiß ja nicht, wo ich hinkommen werde. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf den Turm gehen soll. Ich spüre nur, es ist jetzt das Richtige, das und das zu tun. Und es können kleine Sachen sein, es können halt ganz große, verrückte Sachen sein. Und dann am Ende segnet es Gott so krass. Und keine Ahnung, das finde ich einfach unglaublich. Und das ist so viel mehr erfüllender. Das steht ja irgendwo in Johannes 10, Vers 10, dass Jesus ein Leben in Fülle schenkt. Und dieses Leben in Fülle erleben wir also wirklich so krass und auf so eine übernatürlich geniale Art und Weise, auch in unseren Projekten. Da kann der Johannes vielleicht mal was dazu erzählen. Also wie Gott uns auch bei den Projekten hilft. Ja, wo ich einfach unglaublich überwältigt bin und wo ich sage, das kann mir keine Klippe geben, das kann mir kein U-Boot geben, das kann mir keine 50 Millionen Abonnenten auf YouTube und 50 Millionen Likes geben, was Gott einem so geben kann. Ne?
Wow, stark. Johannes, wie sieht's bei dir aus?
Okay, das Letzte, ich habe heute Morgen, wir hatten Taufe bei uns und die Übertragung hat nicht funktioniert, also der Router ging nicht, frag mich nicht warum. Und wir haben die ganze Zeit rumprobiert, keine Ahnung, es hat nicht funktioniert, irgendwann bin ich so weggegangen, habe so gesagt, okay, ich habe noch gar nicht gebetet und der andere saß jetzt am Router und guckst drauf und ich denke so, fangen sie an zu beten und bevor ich fertig war, bete ich so, ah, WLAN geht wieder. Ich denke so, hä, okay, komisch. So, aber keine Ahnung, es sind oft so so kleinere Situationen. Zum Beispiel, was ich richtig krass fand, war, wir wollten für unser U-Boot und ich finde es echt so, wenn du Gott in die Projekte mit reinnimmst, weil ich habe so gedacht, ja okay, wenn ich jetzt gläubig wäre, dann sagt Gott eh so, mach den YouTube-Kanal dicht und geh nach Afrika, was soll ich was, missionieren.
Hat er offensichtlich nicht.
Vielleicht, nein, nee, noch nicht, nein, Spaß. Also im Moment, glaube ich, hat Gott auf jeden Fall auch was mit YouTube vor und an dem Platz, wo man ist, kann man auch immer Gott dienen und ich denke, das ist erstmal so die Stelle, da hat ich Gott hingestellt und da wird er auch was draus machen. So. Und da war es bei dem U-Boot so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das U-Boot irgendwie auf einen Anhänger kriegen. Wir hatten schon durch einen richtig krassen Zufall einen Anhänger gekriegt. Also Zufall, ich nenne es jetzt mal so, kann man denken, was man will, aber der, wo das U-Boot genau drauf passt, da hatten wir so gedacht, eigentlich wäre es richtig nice, wenn wir so Ketten hätten, also Baggerketten von Bobcat praktisch, mit denen du mit dem U-Boot halt irgendwo drauf fahren kannst, weil das U-Boot wird 1,4 Tonnen und versuch mal so ein 1,4 Tonnen U-Boot in Badesee zu schaffen. Da kannst du mit dem Traktor vielleicht runterfahren, aber das U-Boot muss halt auch bis fast komplett unter Wasser sein, damit es halt schwimmt. Das heißt, du musst es vielleicht 10 Meter reinschaffen. Wie sollst du das machen? Naja, und da saßen wir so vor dem Computer, so voll verzweifelt und haben so gedacht, ja, lass mal Baggerketten suchen. Und dann gab es irgendwie so in China, kannst du die bestellen für 6.000 Euro. Also
den ganzen Unterbau für den Bagger war das.
Also ja genau, Ketten. Also nicht nur die Ketten. Also ja, genau. Ja.
Okay.
Ja, also erstmal hatten wir nur die Ketten gesucht, so als die Ketten mit diesem ganzen Unterbau. Ja, genau. Mhm. Genau, also die Ketten gibt es für 30 Euro, aber halt alles, was dazugehört, ja. Und dann kommt in dem Moment so ein Freund
rein. Also die Dinge haben dann auf eBay, oder das hätte 4.000 Euro, glaube ich, gekostet.
Ja.
Und 3 Monate Versandzeit, bis wir das gekriegt hätten.
Aus China.
Ja. Und wir wollten es aber unbedingt haben. Und wir haben gerade so gedacht, komm, lass trotzdem bestellen. Bis dahin mieten wir uns einen Kran oder sowas.
Mhm. Ja. Ja, eben, also es hätte eine Möglichkeit gegeben, aber wäre halt nicht so geil gewesen. Ja. Und dann kommt so ein Freund rein. Und wir hatten dann auch vorher so gebetet und haben dann so gesagt, ja Gott, wenn du willst, dass wir das Projekt machen, so, dann kannst du uns auch dabei helfen. So. Weil Gott sagt auch so, dass er einem im Alltag auch Gelingen schenkt, so wenn man auf seine Worte hört, so denke ich mir so, sollte heute auch noch gelten. Und dann kommt er so rein und meint so, ja, er kennt so einen Freund, der hat einen Bagger. Wenn wir uns da ja gerade so Bagger angucken, ihr könnt den ja mal anrufen. Wir denken so, hey, ja, der wird jetzt bestimmt von seinem Bagger die Ketten abschrauben und uns geben. Ganz klar. Und dann ruft der Philipp den so an und der meint einfach, ja, er hat gerade einen Bagger, also der macht wohl noch mehr mit Baggern, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gerade einen Bagger gekriegt, der ist abgefackelt. Und nur der Unterbau, also nur diese Ketten sind noch ganz. Der ganze Rest ist halt kaputt. Und wir denken so, okay, krass. Meine ich so, ja, okay, wahrscheinlich ein Zufall, wie groß ist denn das? Und er meint so 2,50 Meter. Und wir denken uns so, ja, okay, 2,50 Meter ist halt ein bisschen zu groß, ist doppelt so groß wie das U-Boot, sieht schon nicht so geil aus. Und denken so, ja, trotzdem, der wird uns das Ding bestimmt viel günstiger geben. Wir hätten es direkt da, müssen nicht hier, keine Ahnung, 6 Monate Pause machen oder wie lange es gedauert hat, oder 3 Monate. Und dann sind wir hingefahren und wirst nicht glauben, diese Ketten, kannst du in unserem Video nachschauen, sind genau so lang wie das U-Boot. Das sind 1,40 Meter oder 1,50 Meter.
Perfekt. Der hat sich verschätzt.
Ja, der hat sich verschätzt, aber um 1 Meter, also nicht 2,50 Meter, sondern 1,50 Meter. Ja,
und nur 700 Euro hat das gekostet. Wir haben uns nur so gedacht, Alter, wie genial ist es bitte? Das war sogar ein Freund von einem Freund, den er noch nicht mal genau kannte. Er hat das Gefühl so, ruf den mal an. Und dann ruft man den einfach an. Und genau dann hat er den Bagger da stehen. Wir haben so gedacht, ey, wie krass ist Gott? Vor allem, man kann schon so denken, das U-Boot-Projekt ist ein bisschen sinnlos. Keine Ahnung, für was auch immer, ja. Aber dass Gott selbst bei den Projekten uns so mithilft. Und das erleben wir halt nicht nur bei dem Projekt, bei so vielen Projekten, so viele krasse Geschichten, wo es sich einfach so krass lohnt, Gott wirklich einfach in alles so mit reinzunehmen. Und wir haben so viele Probleme bei unseren Projekten, da kann Gott auch ganz viel mithelfen.
Ey, es ist auch nicht so, dass es immer ist. Also es gibt voll viele Sachen, wo ich sage, jetzt gerade hier falsche Ritzel bestellt für so Dinger, die wir machen wollten, so Inliner bauen. Denkst du ja auch so, ja, wäre cool gewesen, wenn wir irgendwie die richtigen bestellt hätten, so. Aber was ich halt schon sehe, ist, dass Gott in Problemen, wo du halt jetzt gerade nicht weiterkommst, dass er da oft eingreift. Und bei mir ist es tatsächlich mehr geworden, da wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich lege es halt wirklich in Gottes Hand und traue das auch Gott zu. Zum Beispiel mit dem Router, wo ich wirklich so gedacht habe, Gott, ich weiß, dass es, also Gott sagt ja, wenn wir in seinem Willen was bitten, so. Und ich hatte einfach dann diesen Glauben, und den schenkt ja auch Gott, dass ich gedacht habe, ja, okay, das ist garantiert Gottes Wille, dass wir diesen Livestream haben hier für die Taufe, weil sonst können die anderen gar nicht zuschauen. Denke ich mir so, hey, Gott wird da eine Lösung schaffen. Und ich weiß nicht, also das war wirklich so ein Problem, denke ich, wo ich gewusst habe, okay, Gott will da auch eingreifen. Aber
ja, und es waren auch oft Dinge, wo wir zum Beispiel gerade dann andere Sendungen für Gott und so machen wollten und einfach die Zeit nicht gehabt haben, so viel am U-Boot zu arbeiten, wo Gott dann das segnet, dass wir ein Projekt für ihn machen oder auch, damit wir mehr Zeit mit ihm verbringen können in stiller Zeit oder im Gebet und so. Und wir so merken, wir haben so viel zu tun im Alltag. Und ein Pastor hat mir zu mir gesagt, Bibellesen bringt Erkenntnis, Gebet bringt Erfahrungen. Und wenn mir jemand sagt, so, ja, ich erlebe Gott gar nicht, ich mache gar keine Erfahrung mit Gott, frage ich ihn immer so, ja, wie lange betest du denn am Tag? Wie oft betest du denn? Und oft ist es ja so, ja, ich bete halt, Gott macht doch eh die Sachen, also keine Ahnung, warum soll ich überhaupt beten? So, Gott macht ja eh, was er will. Und das ist halt nicht so. Ich glaube, Gott hat echt so einen bedingungslosen Willen, der passiert, egal was, da hat Gott einfach seinen Plan. Und aber auch so einen Willen, der abhängig davon ist, dass wir beten. Und ich glaube, Gott hat eben im Himmel da, der hat alles, der hat ja Geld, der hat Gesundheit, der hat alles ohne Ende. Und wir sollen auch Gott nicht deswegen lieben, weil wir alles nur von ihm haben wollen, wie wenn wir jetzt mit einem reichen Mann nur deswegen befreundet sind, weil er halt reich ist. Aber Gott hat diese Dinge und Gott will sie uns auch geben, wenn wir ihn darum bitten. Und ich habe so oft jetzt erlebt, dass wir so einen richtig krass vollgeschopften Tag hatten. Wir haben gedacht, wie sollen wir das jemals schaffen? Und wir haben uns einfach am Morgen 2 Stunden hingesetzt, anstatt irgendwas zu machen, und haben wirklich mit unseren Freunden auch richtig krass gebetet. Und es hat sich einfach alles von alleine erledigt, wirklich, wo wir nur noch so ein bisschen mitgeholfen haben, wo einfach Leute zufällig vorbeigekommen sind, wo gerade so Sachen passiert sind, wo wir gedacht haben, wir müssen mega viel organisieren. Es hat alles von alleine geklappt, wo wir so richtig krass gemerkt haben, Gott hilft wirklich mit. vor allem dann, wenn wir so auf seinen Weg gehen. Also es gibt ja auch die Bibelstelle, wo steht, Elia war ein Mensch wie ihr. Also er war wirklich ein Mensch wie ihr und er betete und es hat 3 Jahre nicht geregnet und er hat nochmal gebetet und es hat 3 Jahre geregnet. Ich denke mal, erstens hat er dran geglaubt, dann war es Gottes Wille, ja auch. Und er hat auch, da steht ganz klar, er hat das gemacht, was Gott will. Also er war auf den Wegen von Gott unterwegs und das ist, glaube ich, sowas, so ein Schlüssel auch dazu, dass Gott unsere Gebete erhört. Was ich immer denke, so wenn wir auf Gottes Stimme hören, dann hört er auch auf unsere. Und das erlebe ich auch immer viel krasser noch. Früher hat Gott nur auf mich gehört, wenn ich ihn eben angeschrien habe und gesagt habe, ey Gott, lass jetzt Feuer für mich vom Himmel fallen und so weiter. Mittlerweile, und ich habe aber auch nur dann auf Gott gehört, wenn er mich angeschrien hat. Also wenn schlimme Sachen passiert sind. Ja, wenn ich Krebs hatte, dann habe ich auf einmal gehört, okay, Gott, willst du mir vielleicht was mit dem Krebs sagen? Ja, und da hat mich Gott wirklich angeschrien. Und in letzter Zeit, wenn ich so lerne, auch auf die leise Stimme Gottes zu hören, die denke ich eigentlich jeder hört und jeder manchmal so dieses Gefühl hat, okay, das sollte ich jetzt mal lassen, das sollte ich jetzt mal machen. Wenn wir so auf die leise Stimme Gottes hören, dann hört Gott eben auch auf unsere leise Stimme und dann sind es manchmal eben nur Gedanken oder eben so schöne Nebensachen, wo Gott dann einfach so krass ins Leben eingreift und einem dann noch mehr schöne Dinge erleben lässt. So ist es jetzt bei uns und ich glaube, wir sind da wahrscheinlich auch in einer besonderen Position, weil wir halt so viele Abenteuer immer machen und dann auch einfach immer schöne Geschichten entstehen können. So. Ich denke, wenn man jetzt einfach nur im Büro sitzt und ich weiß jetzt nicht, ob die Büro-Schreibarbeit sich dann von alleine erledigt, denke ich jetzt eher nicht, aber
also ich glaube, es ist bei uns auch irgendwie immer so, also wir gehen bei allem, was wir machen, so ein bisschen ins Extrem und was, glaube ich, echt immer so ist, also hat selbst unsere Oma so gemeint, früher, als die so, die hat so ultra viel Stress gehabt, also die haben irgendwie so einen Bauernhof selber gebaut und so weiter, die hat auch so gemeint, dann, wenn sie am meisten Stress hat, hat sie am meisten Zeit mit Gott verbracht. So, weil am Ende ist das, was zählt, ist die Zeit, die du mit Gott verbringst.
Wie bei Martha und Maria. So.
Genau, du kannst viel für Gott machen, aber wenn du Sachen für ihn machst, dann bringt es was. Wenn du einfach nur Sachen für Gott machst, ohne sie mit ihm zu machen, dann bringt es nichts. Und meistens ist der Anfang erstmal, Zeit einfach mit Gott zu verbringen und
keine Ahnung. Dann auch zu gucken, so was hat Gott für mich vor, zum Beispiel auch bevor das jetzt mit den Baggerketten passiert ist, war es auch so, dass wir 2 Wochen nichts am U-Boot gemacht haben, wo wir ganz klar auch so gespürt haben, nee, es gibt jetzt andere Projekte, gerade für Gott haben wir da ein paar Sachen gemacht, die sind jetzt wichtiger und wir haben wirklich 2 Wochen gar nichts gemacht und dann merken wir so, krass, wenn wir das jetzt vor den 2 Wochen aus eigener Kraft versucht hätten, Baggerketten zu organisieren, dann hätte es am Ende noch viel länger gedauert. Vor 2 Wochen war der Bagger noch gar nicht abgebrannt. Das heißt, es war genau richtig, dass wir darauf gehört haben, auf diese leise Stimme von Gott, die gesagt hat so, Jungs, macht mal erstmal das und das und dann könnt ihr noch ein U-Boot. U-Boot steht hinten an. Und dann.
Also immer dieses so eigentlich, dieser Vers im Trachte zuerst nach Gottes Reich, das hört sich so blöd an. Ich finde, in Englisch hört sich besser an, put God first. Also bei allem einfach zu sagen, okay, ich
stelle Gott an erste Stelle,
genau. Und dann fällt dir alles andere zu. So, und diesen Bibelvers, der steht so in der Bibel und man denkt sich so, ja, steht in der Bibel, ist aber nicht so. Also erlebe ich nicht in meinem Leben. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass es oft so ist und ich sage nicht, dass es immer so ist. Also keine Ahnung, ich bete viele Sachen, die nicht passieren, viele, die zum Glück nicht passieren. Aber trotzdem ist es tatsächlich oft so. Also,
aber es sind auch nicht nur 1%, die passieren von unseren Gebeten, sondern es ist schon also eher auf jeden Fall über 50%,
würde ich sagen. Und ich denke, man kann auch dafür beten, dass Gott einem zeigt, was in seinem Willen ist. Also dass du halt auch wirklich Sachen betest, die er will. Weil wenn du jetzt sagst hier, das ist ein echt dummes Beispiel, ich will unbedingt die Frau heiraten, so, und Gott weiß aber schon, nein, ihr werdet nur Stress haben, ihr passt überhaupt nicht zusammen. So, dann ist es vielleicht gar nicht Gottes Willen, ja, von daher denke ich, kann man auch darum beten, so, Gott, leite mich durch deinen Heiligen Geist, was ich beten soll, und das denke ich, also das erlebe ich auch so.
Ich könnte euch jetzt irgendwie, glaube ich, stundenlang gefühlt fasziniert zuhören, ja, also echt cool, aber ihr habt ja auch bei den Erfahrungen, die ihr jetzt gebracht habt, glaube ich, ein ganz wichtigen Unterscheidungsmerkmal ist, das WLAN, damit andere zuschauen können oder auf diese Burg zu gehen, dass der Typ dort vielleicht keine Dummheiten macht oder so. Da habt ihr ja Beispiele gebracht, die natürlich auch anderen wiederum dienen und helfen. Ne? Also man könnte ja sagen, trachtet nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, heißt es ja. Das wird irgendwie sehr oft unterschlagen. Und alles andere wird euch zufallen. Man könnte ja auch versuchen, diesen Vers zu missbrauchen und sagen, ja okay, ich trachte Gott als Mittel zum Zweck, damit mir alles zufällt.
Ja, eben, weil Gott ist keine Wunschmaschine. Und das ist halt immer das, was so wichtig ist, dass du halt sagst wirklich und es halt auch wirklich so glaubst und so verstehst und so meinst. Und dass du sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und es war halt die Wochen vorher, was wirklich immer so, mein Wille war eigentlich so, ich habe mir menschlich so die Sorge gemacht, so, ja, wann geht's endlich mit dem U-Boot weiter? So, und dann sind irgendwie Freunde zu uns gekommen, denen ging's gerade voll schlecht. Dann
muss ich mein Buch schreiben und so weiter.
Genau, ja, eben. Und du redest halt mit denen, denkst dir so, ja, eigentlich, also erstmal zum Beispiel so Nächstenliebe, ja, ist ja auch so was, was ganz klar von der Bibel ist und da, was einem Gott aufs Herz legt, so, war erstmal das, ist vielleicht schon ein bisschen wichtiger, als an deinem U-Boot zu bauen. So, und ich denke, wenn du halt das machst, so, dann ist es oftmals so, dass Gott dann auch sich darum kümmert, dass der Rest halt läuft. So, der Rest, der nötig ist. Und es gibt auch Projekte, die wir angefangen haben, wo ich gemerkt habe, so, ich glaube, das ist nicht so ganz Gottes Wille, dass wir es machen. Und da musst du halt auch bereit sein und sagen, also Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Und ich glaube auch nicht, dass du sagen kannst, also ich glaube, du weißt nicht,
ja, das war mir ganz, wichtig, genau, das nochmal klarzustellen, sag ich mal, dass es jetzt keine Verwirrung gibt an der Stelle. Geht ihr sonntags in die Gemeinde? Wie sieht das jetzt bei euch aus, jetzt wo ihr Christen
wegen
seid?
Wegen Corona jetzt leider gerade nicht. Also teilweise waren wir jetzt hier und da mal, wo es halt Gottesdienst gab, aber sonst auf jeden Fall, ja. In der Freikirche halt.
In der Freikirche, okay.
Genau.
Stille Zeit, macht ihr das? Wie sieht das aus? Du hast ja schon erzählt, Philipp, jetzt irgendwie zum Beispiel spazieren gehen, abends mit Gott 2 Stunden reden oder so. Das ist ja dann im Grunde das, was man so klassisch stille Zeit nennt,
Nehme
ich mal an. Also zum Beispiel Johannes Hartl, den wir im Podcast davor hatten, der hat dann seine 4 Stunden von morgens 8 bis 12 in der Regel. Wie ist das bei euch?
Im Moment auch relativ viel tatsächlich. Also wirklich, wo ich auch gemerkt habe, dass es so wichtig ist, gerade weil bei uns auch gerade ein paar Umbrüche sind und auch gerade auch schwierige Situationen sind, wo wir merken, wir sind auch gerade auf Gottes Hilfe so angewiesen und dass man dann wirklich auch viel Zeit nimmt. Also ich habe mir jetzt auch mal eine ganz lange Zeit genommen, halt immer zu fasten, wirklich entweder gar nichts zu essen wirklich oder halt nur morgens. Das heißt jetzt nicht, um hier irgendwie anzugeben, aber ich finde es wirklich ein krasser Effekt, den es hat. Und ich meine, es steht nicht ohne Grund in der Bibel, dass wir das machen sollen und auch wirklich einfach echt viel Zeit mit Gott zu verbringen. Also wenn es dir zu langweilig ist, zu Hause vor deinem Bett zu knien, dann geh doch raus in die Natur und ich glaube, durch die Natur kann Gott auch krass zu einem sprechen. So oft sind schon krasse Sachen passiert, so wo du einfach gerade irgendwas betest und dann passiert da das und das und keine Ahnung, ob es nur, wenn es dann jetzt ein Hermelin war, der dann direkt über den Weg rennt, wo ich mir so denke, hey, krass, so ein schönes Tier. Früher hätte ich das immer fotografieren wollen und jetzt kommt es genau dann und kann ich jedem empfehlen, also wirklich sich viel mehr Zeit zu nehmen mit Gott wirklich und ja, einfach die eigenen Projekte eher hinten anzustellen und halt von mir aus von 8 bis um 12 habe ich auch oft gemacht, eine stille Zeit zu machen. Ja. Mhm. Und halt auch klar Bibel zu lesen. Ich nehme oft so eine kleine Bibel mit und gerade wenn man spazieren ist, dann einfach mal aufschlagen oder halt fortlaufende Bibellese zu machen, ist ja am Ende relativ egal, glaube ich, wo man jetzt in der Bibel liest. Und ist ja Gottes Wort und da spricht Gott dann ganz krass oft. Ja,
ja. Wie ist es bei dir?
Ja, also auch auf jeden Fall. Früher hatte ich auch halt am Morgen so, keine Ahnung, Gebet gesprochen, so ein bisschen Bibel gelesen und dann bin ich halt den Tag gestartet. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, was ich mal interessant fände, weil ich bin ja ein sehr rational denkender Mensch, mal ganz dumme Überlegung. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wenn du ein Unternehmen hast und du sagst, du arbeitest nur am Nachmittag und den Morgen nimmst du dir wirklich Zeit, um dafür zu beten. So. Mhm. Eine ganz bescheuerte Überlegung, ja. Dass du eigentlich nur halb so viel arbeitest und die erste Hälfte vom Tag einfach für Gott verbringst, ja. Oder mit Gott verbringst, erstmal mit Gott, ja. Und ich denke, dass du dann produktiver bist, tatsächlich. Also, weil dir Gott einfach auch hilft und weil dir Gott vielleicht andere Sachen aufs Herz legt und die Sachen, die Gott dir aufs Herz legt und wo er dir auch sagt, okay, du könntest dich mal darum kümmern, das sind auch die Sachen, die dir wirklich Erfüllung schenken. Also, man macht so viele Sachen, weil man denkt, okay, das muss ich gerade machen und es erfüllt dich gar nicht. Von daher habe ich jetzt
tatsächlich auch interessant, auch viel, dass immer, wenn man anfängt zu beten, dann fällt einem alles ein, was man gerade machen muss, warum man nicht beten kann. Ich glaube, das kommt aber gerade von der anderen Seite. So, ich glaube, dann ist gerade wichtig,
durchzuhalten. Genau, also ich habe jetzt auch oft, bin ich jetzt relativ früh aufgestanden und habe dann halt einfach auch mehrere Stunden halt wirklich stille Zeit gemacht und halt einfach wirklich gebetet. Am Anfang, was ich cool fand, war wirklich so Bibel zu lesen. Und du kannst fast alles, also wenn da steht, selbst jetzt dieser Vers, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann einfach drüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, weil du liest so schnell drüber weg und dann darüber zu beten, also wirklich zu sagen, okay, Gott, hilf mir, wirklich nach deinem Reich zu trachten und hilf mir, wirklich das an erste Stelle zu stellen und zeig mir, wenn es irgendwas gibt, also was bei mir noch vor dir steht oder was ich noch weiter nach hinten stellen sollte und wo ich dich an erste Stelle stellen sollte und so weiter und dann liest du halt weiter und wenn du so die Bibel liest, dann kannst du auch viel beten, sag ich mal, hast du viel Stoff zu beten. Am Anfang ist mir immer so der Stoff zum Beten ausgegangen und dann hatte ich auch eine gute gesunde Kombination aus Bibellesen und Beten, sag ich mal. Und das war was ich jetzt viel gemacht habe. Ich fand es immer voll gesegnet, so den Tag wirklich mit Gott zu starten und auch mit Gott zu beenden und am Ende vom Tag nochmal zu Gott zu gehen und zu sagen, guck mal, das hier habe ich nicht verstanden.
Oder auch ganz konkret bei Projekten, zum Beispiel, wenn man vor dem PC sitzt und es klappt einfach nicht, mal anzuhalten, mal zu beten, schadet nicht so. Oder auch eben oft bei Meetings, die wir haben, wenn es Christen sind, eben mal vornherein zu sagen, ja komm, lass mal erst zusammen beten. Nicht erst am Ende noch Gottes Segen obendrauf haben zu wollen, sondern wirklich auch Gott zu sagen, hier Gott, wir wollen jetzt, dass wir dieses Projekt komplett mit dir anfangen und mit dir durchziehen. Und ich glaube, wenn man da Gott auch ein bisschen herausfordert und auch einlädt, so dann hört auch Gott auch drauf. Und ich glaube, der mag das wirklich, wenn wir ihn auch wirklich um seinen Segen bitten, so wie Jakob das ja auch immer gemacht hat, ja.
Also man hört es wirklich raus, dass ihr da voll für brennt und voll dahinter steht. Mhm. Und das finde ich total beeindruckend und cool. Und spätestens jetzt, glaube ich, drängt sich doch diese Frage auf. Ihr seid the real life guys. Ihr habt diesen YouTube-Kanal. Ihr erlebt jetzt so krasse Dinge mit Gott. Also es gibt zwei Fragen natürlich, die ich dazu stellen möchte. Philipp, du hast in deinem Buch auch schon angekündigt, dass ein christlicher Kanal oder ein Kanal für Gott kommen soll.
Ja.
Könnt ihr da ein bisschen was zu verraten? Wie weit seid ihr? Ist denn in den Startlöchern? Wann geht's los?
Na klar, auf jeden Fall. Das war immer so wirklich mein Gebet, ja, wo ich gesagt habe, ey Gott, du brauchst mehr Abonnenten. Jesus, du brauchst mehr Abonnenten auf YouTube. Guck mal, wie viele Abonnenten quasi der Feind hat. Ja. Es gibt viele unschöne YouTube-Kanäle. Und wie gesagt, der krasseste Kanal ist, glaube ich, Mensch Gott mit 60.000 oder 70.000 Abonnenten. Das ist halt nichts gegen die deutschen Zuschauer.
So jetzt im christlichen, genau. Deutschsprachigen Bereich, genau.
Genau, ja. Und da habe ich immer dieses Gebet gehabt, wo dann irgendwann Gott ganz klar so gesagt hat, ey Philipp, du gehst gerade zu allen Christen hin und sagst, macht ihr doch mal einen Kanal für Jesus und so weiter. Und die immer, ja, wir haben aber keine Ahnung mit YouTube und so. Gott hat uns diesen Kanal geschenkt. Gott hat uns ganz viel Wissen geschenkt. Gott hat uns auch irgendwie ein bisschen so das Gespür dafür geschenkt, was Leute sehen wollen. Warum machen wir es nicht eigentlich so? Warum macht ihr das nicht? Und dann habe ich auch lange dafür gebetet, auch wir zusammen, ja, Gott, wie soll das aussehen und so. Und jetzt ist es voll verrückt gekommen, dass wir mit dem Christopher Schach, der diesen Bestseller geschrieben hat, mit 50 Euro um die Welt und auch noch teilweise jetzt mit Samuel Koch zusammen diesen neuen Kanal aufmachen, der heißt Live Lion, also ein bisschen so wie den Rettungsanker Live Lion und auch dieser Löwe mit drin eben. Und so ein bisschen Wortspiel, genau, hat sich der Christopher ausgedacht. Fand ich voll cool. Und da wollen wir einfach so ein bisschen die Hintergrundgeschichten, zum Beispiel anfangen wir mit der Geschichte, wo Feuer vom Himmel gefallen ist, also mit diesen Raketen, die Geschichte, wo ich die einfach jetzt mal zum Beispiel erzählt habe und das werden wir jetzt demnächst mal hochladen und einfach für die Leute, weil wie gesagt, auf unserem normalen Kanal soll es einfach so weitergehen mit verrückten Projekten, verrückten Abenteuern, dafür schlägt ja auch wirklich unser Herz und dafür leben wir irgendwie auch für diese verrückten Projekte und dass wir das auf der einen Seite machen und auf der anderen Seite eben dann die Geschichten erzählen, wie zum Beispiel, wenn wir in dem einen Video sagen, ja, wir haben zufällig hier gerade einen abgebrannten Bagger, alle Leute schreiben in die Kommentare, ja, ihr habt aber echt immer viel Glück, ihr mit euren Zufällen, ja, das schreiben die Leute jetzt schon, dass wir dann da einfach so erzählen, ja, das war kein Zufall, sondern wir haben eben dafür gebetet und so ist es eben gekommen und so greift Gott in unseren Alltag ein. Das ist die eine Sache, die wir da teilen wollen und dann aber auch noch, da wollen wir eine richtig krasse Reise machen mit einem Bus, den wir geschenkt bekommen haben, einem Linienbus. Dazu passt jetzt zufälligerweise der Name auch noch mega gut, also Lifeline, wie eben die Lebenslinie.
Deshalb habt ihr auch, also das ist ja im letzten Video von euch zu sehen, der Bus und deshalb habt ihr da auch diesen Löwen draufspülen genau, lassen. Ja.
Weiß sonst noch niemand, aber genau. Ja, genau. Und da wollen wir einmal ums Mittelmeer fahren und einfach auch da Gott einladen, wirklich mitzukommen und einfach verrückte Abenteuer, Wunder, keine Ahnung was mit Gott zu erleben und uns da ein bisschen von Gott leiten lassen. Also wir haben jetzt im Moment geplant, so Jordanien, Irak, Israel, da wollen wir übrigens das U-Boot auch hinten dranhängen. Vielleicht funktioniert das deswegen auch so gut, weil Gott so gemeint hat, okay, cooles Projekt, dann helfe ich euch da ein bisschen mit und wollen dann da wirklich rumreisen. Auf der einen Seite, wir haben...
Da kommen die Ketten zusammen, ja.
Genau, ja. Wir haben auf der einen Seite eben dann den YouTube-Kanal, wo wir ein bisschen die deepen Themen besprechen, auf der anderen Seite unseren YouTube-Kanal, wo wir auch auf der Reise verrückte Sachen bauen werden. Ja, das ist so ein neues Ding und ich denke mir, jeder, den es halt interessiert, der kann sich die Videos gerne angucken und ich denke, da sind so faszinierende Sachen dabei, die wir auch so erlebt haben. Ich denke, es nimmt uns niemand übel, wenn wir einfach ein bisschen erzählen, so und so, das und das macht Gott gerade mit uns und ich glaube, ich hoffe, dass Gott dann noch motivierter ist, noch krassere Sachen mit uns zu machen, den Spaß. Ja, genau. Also wir gucken mal, was dabei rauskommt.
Ist stark und dieser Bus ist ja auch irgendwie der Grund, warum wir unseren geplanten Termin vorziehen mussten. Ne?
Ja, genau.
Weil ihr nämlich jetzt, bevor ihr sozusagen jetzt diese krasse Reise macht, dann einfach nochmal eine andere kleine Testreise sozusagen macht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, nicht mit dem Bus direkt, aber schon mal, um so zu testen, wie sich's lebt mit, wie viele Leute sind wir jetzt? Ich glaube 16 oder so.
20 oder fast
20. Ja, fast 20 Leute in so einem Bus. Ob wir das wirklich
in
für,
einem Bus.
Ja, ja. Ob wir das wirklich für so eine lange Zeit machen wollen, sind wir jetzt erstmal mit dem Bus in Island, machen da eine Reise, so Roadtrip-mäßig. Und da starten wir Montag.
Ich fahre Montag los mit dem Bus. Das war das Problem, dass die Fähre nur einmal die Woche fährt. Es ist voll das Wunder auch, dass das überhaupt noch geklappt hat. Also normal müssen wir die Fähre 5 Monate vorher buchen. Wir sind ja total spontan immer unterwegs. Wir planen nie weiter als 2 Wochen, also ernsthaft nicht. Und haben uns das halt jetzt auch ganz spontan überlegt. Ich rufe am Freitag an, können wir Montag mit der Fähre fahren? Und die Leute waren ein bisschen überfordert, aber haben das alles möglich gemacht. Also richtig Hammer. Ist echt ein kleines Wunder wieder. Und ja, da gucken wir jetzt mal, wie das so mit unseren Freunden läuft, was wir so erleben und genau, deswegen können wir am Mittwoch diesen Podcast nicht aufnehmen.
Voll in Ordnung, also so flexibel bin ich dann auch, dann ziehen wir es natürlich vor.
Ja, mega nice, dass es geklappt hat.
Ich muss aber jetzt nochmal diese Nachfrage stellen, die bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer an der Stelle hat. Warum nutzt ihr nicht diese 1,2 Millionen, um jetzt den das Evangelium zu predigen?
Ich finde es ganz einfach, und zwar, die Leute sind aus einem bestimmten Grund da. Also die haben diesen Kanal abonniert, weil sie sagen, okay, sie feiern das, wenn wir verrückte Projekte bauen, so. Ich denke, es wird jeder erleben, der Jesus wirklich in seinem Leben erlebt, dass er sagt, okay, krass, Jesus hat mir so einen Sinn gegeben im Leben, ja, Jesus hilft mir, es ist einfach mega cool, ich weiß, wo ich hinkomme nach dem Leben oder nach dem Tod, dass du halt sagst, okay, ich würde es gerne irgendwie weitergeben, ja, keine Ahnung, das ist so wirklich das, was uns auf dem Herzen liegt, aber ich weiß auch, dass wenn wir jetzt diesen Kanal nehmen und jetzt sagen, okay, wir hauen ein Video raus, wo wir sagen, Leute, hier, Jesus ist für eure Sünden gestorben, geht zu Jesus, damit überforderst du die Leute richtig hart. Also das ist nicht das, was sie auf dem Kanal sehen wollen, was sie nicht erwarten, die haben andere Erwartungen einfach auf dem Kanal. Und deswegen sagen wir so, okay, die Leute, die es interessiert, denen werden wir auf unserem Kanal darauf hinweisen. Ich meine, Jesus hat dieses Beispiel gegeben, das hört sich jetzt ganz böse an, aber dass wir Menschenfischer sein sollen und die Leute wirklich dafür begeistern sollen. Und ich denke, der YouTube-Kanal ist ein guter Köder, um die Fische zu fangen, um zu sagen, okay, guck mal, wir können da so die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie woanders das angucken wollen, aber wir wollen es niemanden aufzwingen und niemanden da jetzt missionieren, so in diesem negativen
Sinn. Genau, und es heißt ja auch ganz klar, wir sollen einfach auch durch unser Leben ein Beispiel sein.
Ja.
Und das hören wir ganz oft, dass die Leute uns sagen, ja, oh, ich habe mir schon immer gedacht, dass ihr Christen seid, das sieht man irgendwie in euren Videos. Ihr habt immer so viele Freunde und auch so viele Freude während den Videos. Ich habe mir immer schon gedacht, da muss mehr dahinter stecken. Und das ist, denke ich, eigentlich die schönste Art, wie man seinen Glauben teilen kann. Und dass dann die Leute neugierig werden und merken, die haben irgendwas, was ich nicht habe, und das hätte ich auch gerne. Dann können die auf den zweiten Kanal gucken und kriegen da das Geheimrezept, wie man eine glückliche Beziehung mit Jesus haben kann. Nee, keine Ahnung, so stellen wir uns das zumindest vor. Und ich denke, dann zwingen wir da niemand was auf. Das ist uns mega wichtig. Und ja, jeder kann freiwillig seine Entscheidung für Jesus treffen, wenn er eben will oder auch nicht. Ja.
Ich habe noch ein paar Fragen und dann haben wir es auch. Und wenn Gott euch jetzt heute sagen würde, hängt euren YouTube-Kanal an den Nagel, würdet ihr es sofort machen?
Ja, definitiv. Also wenn Gott mir das jetzt ganz
klar sagt. Ich würde nochmal drüber beten. So. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, okay, Gott hat mir das gesagt, so. Und dann machst du irgendeinen Fehler, weil es gibt oft Sachen, wo man sich auch was einbildet oder sonst was.
Genau,
ja. Aber wenn Gott einem das klar zeigt, ja, dann definitiv, 100%.
Würde euch das schwerfallen?
Nee, weil ich wüsste, dass Gott was Besseres für mich hat. Also, und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich das so denke, dass man es so sagen muss oder so, sondern ich habe es so oft erlebt, wirklich, wenn du was aufgibst für Gott, dann gibt er dir was Besseres, zu 100% in allen Bereichen.
Das war auch bei uns tatsächlich immer so, also bei mir ein bisschen so ein Gedankenspiel, wo Gott mich so in Gedanken mehr oder weniger herausgefordert hat, so, wärst du bereit, den YouTube-Kanal aufzugeben? Wo ich dann irgendwann auch ganz klar gesagt habe, ja, ich wäre bereit. Und dann war jetzt aber ja das Ergebnis, dass Gott ja noch sagt, ja, wir machen sogar noch einen zweiten YouTube-Kanal. Und da schenke ich euch sogar noch coole Geschichten, weil ich meine, das geht wirklich die ganze Ehre und den ganzen Lob an Jesus, dass wir so coole Sachen erleben können mit den Baggerketten. Und so, das ist nicht, weil wir so viel beten, weil wir so viel fasten oder sonst was, sondern es liegt ja alles nur an Jesus, weil er es gerade einfach echt gut mit uns meint. Und diese ganzen Geschichten auf dem zweiten YouTube-Kanal, das sind einfach nur die Storys von Jesus, genauso wie mein Buch. Ich sage wirklich, Jesus ist der Autor von dieser Geschichte. Ich stecke da nicht dahinter, dass ich Krebs hatte. Ich stecke nicht dahinter, dass meine Schwester abgestürzt ist. Ich stecke nicht dahinter, dass Feuer vom Himmel gefallen ist. Ich stecke hinter diesen ganzen Sachen nicht dahinter. Da steckt wirklich einfach nur Jesus dahinter. Und das wünsche ich mir halt voll krass für den neuen YouTube-Kanal, dass Jesus wirklich der Autor ist. Und das ist, finde ich, so Hammer. Also wirklich, wenn du bereit bist, so das abzugeben, oft nimmt es dir Gott gar nicht. Vielleicht nimmt es dir Gott sogar für den ersten Moment mal weg, guckt, willst du wirklich auch aufhören damit? Oder genau, mach mal 2 Wochen kein U-Boot-Video und dann gibt dir Gott was Besseres. Und ich glaube, da kann man sich so fest drauf verlassen. Das haben wir so oft erlebt. Also wenn Gott uns sagt, gib den YouTube-Kanal aus, hatte damit einen Grund, und außerdem ist es bei uns nicht mehr so, oder bei mir definitiv nicht so, dass ich mein Selbstwertgefühl auf Abonnenten aufbaue. Ich fühle mich einfach so krass geliebt von Gott und das gibt mir mein Selbstwertgefühl, und von daher ist mir relativ egal, wie viele Abonnenten ich habe.
Cool. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über euch gesprochen, über YouTube und alles, was ihr mit Gott so erlebt habt. Welche Rolle haben beim Glauben eure Eltern gespielt? Oder welche Rolle haben auch bei dieser Abenteuerlust eure Eltern gespielt? Also das ist ja irgendwie beides. Ihr habt eine immense Abenteuerlust und ihr habt gleichzeitig aber auch einen sehr, sehr intensiven Glauben, den ihr gerade lebt.
Also an sich sind unsere Eltern auch sehr abenteuerlustig immer gewesen. Unser Vater ist auch so ein bisschen Erfinder, der hat auch Patente und so weiter. Von daher, der hat da schon so einen ähnlichen Geist wie wir, sage ich jetzt mal. Und unsere Mutter auch, die war früher auch immer mega verrückt unterwegs. Mittlerweile ist natürlich auch vorsichtig, macht sich auch viele Sorgen, gerade wenn wir irgendwelche verrückten Abenteuer starten. Wir haben ja auch Sachen gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen würde. Vielleicht gerade im Nachhinein denkt man schon, es war echt lebensgefährlich mit dem U-Boot oder so. Da bin ich mega froh, dass unsere Eltern uns da einerseits immer so unterstützt haben, also auch, dass sie jetzt nicht gesagt haben, ihr müsst aber jetzt hier dieses Studium machen und so weiter. Und ich bin auch froh dafür, dass unsere Eltern uns überhaupt mit dem Glauben so in Verbindung gebracht haben. Ich denke, jeder muss halt echt seinen eigenen Weg so finden. Bei mir war es halt eher ein bisschen abschreckend am Anfang zu sehen, dass sie viel auch so gesetzlich sind und so, wo ich immer gedacht habe, so kann ich meinen Glauben für mich nicht leben. Trotzdem, denke ich mal, hat alles sein Gutes. sage ich mal so. Und am Ende hat es Gott alles dazu benutzt, denke ich, wo wir jetzt im Moment stehen, und hat es dann einfach fürs Gute benutzt.
Also nach dem Abi habt ihr kein Studium gemacht, ganz offensichtlich. Also ihr seid einen völlig anderen Weg jetzt gegangen. In deinem Buch merkt man auch ganz, ganz stark die Abneigung gegen die Schule, die ihr hattet. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Mhm. Lassen wir aus Zeitgründen definitiv weg. Ich würde aber gerne jetzt wissen, jetzt wo ihr YouTuber seid, wie sieht so ein Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, für alle anderen, die halt nicht YouTuber sind, ist das, glaube ich, schwer vorstellbar, was man da so macht. Wie viel dreht ihr die Woche? Wie viel plant ihr? Gibt es überhaupt sowas wie ein halbwegs geregeltes Arbeitsleben?
Ich glaube, also geregelt ist es null. Also das war es bei uns auch sonst nie. Also wir haben schon Projekte, die wir eben so durchziehen. Ich sage, wenn wir jetzt den Bus haben, dann werden wir da auch morgens halt hinfahren, so, und dann arbeiten wir den ganzen Tag daran. Und es ist dann von Projekt zu Projekt schon ein relativ geregelter Arbeitsablauf, sage ich mal. Und da hast du halt einmal das Bauen. Das ist richtig viel Arbeit. Wir filmen nur ein Hundertstel davon. Dann haben wir das Filmen, das macht jetzt im Moment eben der Julius. Filmt da halt die ganze Zeit so zwischendurch, das, was gefilmt wird. Und danach eben das Schneiden, und da helfen wir dann auch oft noch mit. Also macht der Julius auch meistens. Aber ist alles ziemlich viel Arbeit, und ich würde nicht sagen, dass, also zumindest wenn man so in die Richtung geht wie wir machen ja nicht nur Unterhaltung, sondern eben mitbauen und so weiter, ist es auch auf jeden Fall Arbeit und man hat viel zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag um 2 aufstehen und dann, keine Ahnung, 3 Stunden Videos machen und dann wieder Feierabend machen. Und was da alles dahinter steht, Kooperationen und sonst was alles, das ganze Bürozeug, darf man nicht vergessen. Also das ist immer, ist auch eine Arbeit auf jeden Fall. Aber es ist unser Traumjob und die beste Arbeit, die ich mir vorstellen könnte. Von daher bin ich mega, mega glücklich damit.
Okay, wenn ihr eines Tages nicht mehr YouTube machen könntet, was wäre dann euer Broterwerb?
Ich glaube, wir bauen dann fliegende Badewannen oder Baumhäuser und vermieten Baumhäuser. Oder wir machen das ganz anders. Also, keine Ahnung, wir haben auch Angebote jetzt bekommen von irgendwelchen Streaming-Diensten oder so, wo wir halt auch Serien produzieren könnten oder fürs Fernsehen oder was weiß ich was machen können. Also es tun sich da so viele Möglichkeiten auf. Auch von Firmen, die uns anfragen, die sehen so, ihr denkt irgendwie kreativer als die ganzen studierten Leute. Und dieses neue Denken können wir einfach gebrauchen. Haben wir auch schon echt gute Angebote gekriegt. Also ich glaube, man muss jetzt keine Sorgen machen, dass wir irgendwann arbeitslos auf der Straße sitzen und betteln gehen.
3 schnelle Fragen zum Schluss. Geborgt von Samuel Rösch, unserem ersten Podcast-Gast. Ich würde vielleicht der Einfachheit halber machen, wir es so, Johannes, wir fangen mit dir an und dann könnt ihr jeweils abwechselnd die Fragen beantworten. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Also erstmal Gott an allererster Stelle, definitiv. Und ja, meine Familie, mein Bruder und irgendwie Erfüllung zu haben.
Bei dir?
Ich würde auch sagen, ja. Genau das Gleiche, wir sind Zwillinge.
Ja. Ist das Zwillinge. Ganz gut. Dann brauchst du ab sofort nur noch du zu antworten. Worauf kommt es an?
Auf das Gleiche.
Ja, ich denke auch, also ich finde wirklich, das Wichtigste ist eigentlich, seine Berufung auch zu leben. Also nicht irgendwie seine Lebenszeit zu verschwenden. Das war bei mir immer voll der wichtige Punkt, deswegen auch meine Abneigung gegen die Schule.
Na gut, okay. Ja. Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Eben mein Glauben, haben wir jetzt oft genug gesagt, und sonst eben genau die Gemeinschaft mit meinen Freunden, eben mit unserer Familie, mit meinem Bruder.
Ja, auf jeden Fall, also gerade die Beziehung mit Gott, diese lebendige Beziehung mit Gott, so, dass man wirklich in Kontakt mit jemandem stehen kann, der das Universum geschaffen hat, finde ich einfach mega krass, und dass der sich für einen interessiert, das ist mir mega viel wert und bedeutet mir mega viel, und definitiv unsere Freunde, also da bin ich mega dankbar, dass wir so viele gute Freunde haben, die auch immer bei mir waren, als mir nicht so gut ging, also wo ich merke, die sind jetzt nicht einfach nur famegeil, gab es auch, ja, aber die meisten Freunde absolut nicht, die sind immer wirklich da gewesen, egal ob wir verrückte Projekte machen oder nicht, und das bedeutet mir mega viel und ist mir auch einfach unglaublich viel wert, auch die Beziehung zu meinem Bruder auf jeden Fall. Und dass wir zusammen so viel machen können, ja.
Die Bamel Brothers, aka The Real Life Guys. Hey, vielen, vielen Dank für eure Zeit
und
eure Einblicke.
Ja, gerne.
Danke.
Danke auch.
Das war's für heute von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne mal auf idea.de vorbeischauen und dort zum Beispiel den wöchentlichen Newsletter Punkhaus Post abonnieren. Oder ihr abonniert den Telegram-Kanal von IDEA, dort einfach nach IDEA heute suchen. Oder ihr schaut euch das letzte Königskinder-Video auf YouTube an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.